Endzone. Der DAZN NFL Talk wird präsentiert von Discover Airlines.
Herzlich willkommen zu Endzone, der DAZN NFL Talk Folge 90. Und jetzt wissen wir, dass es kein International Game mehr gibt für diese Saison. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Schön, dass Flo Hauser mit dabei ist. Mein Name ist Christoph Stadler. Flo, sollen wir über International Games heute reden? Nee, jetzt machen wir erstmal einen ganz normalen Einstieg. Was haben wir heute für Themen? Sag du es mir, ich weiß es nicht.
Okay, wir haben heute, hallo Christoph Stadler an der Stelle natürlich und vielen Dank für deine Zeit.
Bitte.
Danke. Wir machen heute die International Games, das hast du ja schon angesprochen.
Perfekt.
Da werden wir so eine kleine Bilanz tatsächlich ziehen. Dann gehen wir natürlich wieder die neuesten Nachrichten durch, das ist auch ganz wichtig. Und wir haben uns überlegt, wir gucken wieder auf ein paar Spiele voraus. Logischerweise zum einen Thursday Night Football werden wir uns annehmen, die Bills gegen die Texans. Reden ganz kurz über die Packers, wie da die Situation eigentlich ist. Schauen auf Pittsburgh und Chicago.
Willst du einen Rant von mir wieder hören?
Genau, so sieht's aus. Der kommt ja auch eh gleich am Anfang, glaube ich. Und dann unser Game of the Week ist aus der AFC, die Kansas City Chiefs, zu Hause gegen die Indianapolis Colts. Also heute wieder pure Vorschau en masse, aber vorher eben Rückschau auf die International Games. Christoph, Madrid war jetzt das Letzte, was gespielt wurde. Und wir haben uns das auch als Punkt genommen, weil tatsächlich am Tag unserer Aufzeichnung jetzt noch rausgekommen ist, eventuell werden die New Orleans Saints in Frankreich spielen. In Kürze oder bald, irgendwann auf jeden Fall in den nächsten Jahren. Was sagen wir denn dazu?
Ich habe das Gerücht jetzt auch gelesen. Ich weiß gar nicht, war es der Owner, der es gesagt hat, dass die Saints in Paris spielen wollen? Irgendjemand von den Saints auf jeden Fall.
Auf der PK auf jeden Fall, ja, dass man da in Verhandlungen wäre, um in Paris zu spielen.
Genau, war es der Owner? Ich krieg's gar nicht hin. Ich habe es nur gelesen, dass in Paris scheinbar dann auserkoren sein soll von den Saints. Ich tatsächlich habe mir immer schon die Frage gestellt, seit einem Jahr die Frage gestellt, warum denn nicht Paris eigentlich vor Madrid, also der französische Markt, weil der spanische Markt hatte ich jetzt nicht so groß mit Football, mit der NFL in Verbindung. Klar, das ist natürlich die spanische Sprache, die da raussticht. Aber ja, ich finde, Paris macht tatsächlich Sinn, aber da kommen wir vielleicht schon zu einem ganz grundsätzlichen Thema. Jetzt sind die International Games durch, 2025. Mhm. Wie haben sie dir gefallen oder nicht gefallen?
Ich würde mal 50-50 sagen. Ich würde Berlin ausklammern. Darüber haben wir letzte Woche schon mal kurz gesprochen, weil es halt für uns in Deutschland was Besonderes ist.
Ja, irgendwie. Wir verklären das natürlich so ein bisschen mehr im Vergleich zu anderen. Das muss man schon auch ehrlicherweise sagen.
Klar. Und auch jetzt, um persönlich zu sprechen, das haben wir auch letzte Woche kurz besprochen. Für mich natürlich auch mit Berlin, meinem Heimatstadion, was ganz, ganz Besonderes. Aber rein sportlich, und ich glaube, darauf zielst du hinaus, muss man schon sagen, dass halt mehr als 50% der Spiele eben nicht gerade das Gelbe vom Ei war. Das muss man auch sagen. Die London Games sind ja mittlerweile, das ist ja schon humoristisch hoch veranlagt mittlerweile, wie Fans aus der NFL immer über die London Games sprechen, egal ob es Mitarbeiter in der Medienbranche bei uns sind oder einfach nur wirklich irgendwo NFL-Fans auf der Straße, die sagen, ja klar, London Game. Also, und ich fand es auch dieses Jahr wieder, 50-50 eher, oder ich sag mal, haben mich gecatcht. Das war zum einen Berlin, und das andere waren die Los Angeles Rams in London, weil Matthew Stafford so krass war, aber nicht, weil das Spiel insgesamt gut war. Mhm. Also sportlich bin ich da insgesamt enttäuscht. Ja, ich denke, dir geht's ähnlich.
Ich kann's ja mal sagen, wir haben uns ja logischerweise am Sonntag dann gesehen in der deutschen NFL-Konferenz in der Endzone, und als dann das Madrid-Spiel zu Ende war, das wirklich auch nicht gut war. Ich versuch's ganz nett zu formulieren, als ich dann gleichzeitig gesagt habe, boah, wir müssen, glaube ich, mal über diese Spiele reden, weil ich finde, dieses Jahr die Qualität war scheiße.
Okay, ja.
Also alle London-Spiele, das muss man jetzt sagen, der Trend ist schon ein bisschen länger, ich habe sie nur aufgemacht. Rams, Jaguars, haben wir vorher gesagt, an sich coole Voraussetzung, zwei gute Teams, waren ein Mistspiel, weil eben die Rams so viel besser waren. Mhm. Broncos, Jets war vielleicht eins der schlechtesten Spiele aller Zeiten, zumindest an das ich mich erinnern kann. Wir hatten 11 Vikings,
zu 13
Browns,
oder so war das, ne, glaube ich.
11 zu 13, genau.
Ja, genau, ja.
Wir hatten die Vikings, Browns, war jetzt auch kein Burner. Auch das Dublin-Game lebte eher von der Spannung, um es mal so zu formulieren. Das Madrid-Spiel war wirklich auch, jetzt rein qualitativ, wie es auf dem Feld war, schlecht.
Ja.
Und klar, das Berlin-Spiel, da haben wir jetzt ein bisschen einen anderen Blick drauf, weil wir es, wie gesagt, so ein bisschen verklären, weil es natürlich unser Spiel in Deutschland ist, unser in Anführungszeichen, für dich die Komponente Berlin, für Roman die Komponente Berlin.
Mhm.
Deswegen, ich tue mir selber so ein bisschen schwer, sehr, sehr gerne eure Meinung, wenn er zum Beispiel in Madrid war. Wie war denn da die Stimmung? Also am Fernseher kam mir die Stimmung jetzt nicht so geil rüber. Das kann aber natürlich täuschen, je nachdem, wie laut das abgemischt wurde vom übertragenen Sender, um es mal so zu formulieren. Aber wenn ihr in Madrid zum Beispiel wart, wenn ihr da Einblicke habt, wie war denn die Stimmung in der Stadt? Wie war es im Stadion? Weil das Bernabéu ein geiles Stadion ist. daher oder dafür braucht es nicht die NFL, das weiß man schon, wenn man Realspiele sich anschaut.
Das stimmt, ja. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn ich habe tatsächlich rund um das Madrid-Game mehrere verschiedene Töne gehört oder auch Videos gesehen in den sozialen Netzwerken. Das ist natürlich immer nicht, man muss gucken, ob das, in welcher Relation es dann am Ende des Tages steht. Aber wo spanische Fans und auch Reporter so gesagt haben, sehr, sehr viele US-amerikanische Fans waren im Stadion. Also viel, viel weniger Spanier als erwartet. Und das war ja auch in Deutschland ein Stück weit Thema. Auch da muss man immer aufpassen, ne? Aber das, was ich mitgekriegt habe, waren ja auch zum Beispiel von den Falcons unfassbar viele US-Amerikaner da. Auch von den Colts habe ich, ich sage jetzt mal, bei diesen Fanpartys, wo ich war, 50% waren Amerikaner, 50% waren Deutsch. Also die NFL weiß, dass viele, viele Amis auch zu diesen International Games hinfliegen. Und dann
was stellt ja auch cool
sich halt,
ist.
Total. Aber dann stellt sich halt die Frage, wie weit ist dieser deutsche Markt, spanische Markt oder so dann wirklich vorhanden, ne, wenn die Hälfte der Tickets an die Amerikaner gehen. Das ist jetzt gar nicht irgendwie blöd gemeint, sondern das ist ja auch cool. Ich habe mich mit sehr, sehr vielen unterhalten und die Geschichten haben mich auch interessiert von denen. Aber das, finde ich, schwingt schon auch mit, dass das halt, wir finden es immer cool, gemischte Fans und NFL-Fans, aber es ist halt nicht so unbedingt dieses, hey, nur für die deutschen Fans oder nur für die europäischen Fans. Das fällt mir schon auf, dass das da ohne die amerikanischen Fans auch eine andere Stimmung wäre oder noch schwächer wäre, wenn man die London Games hernimmt.
Weil was also ganz wichtig ist zu sagen, mir geht es persönlich darum, dass Spiele international stattfinden, weil ganz grundsätzlich ist es mega cool, dass in Spanien, in Deutschland, in Brasilien, jetzt in Australien, irgendwann in Asien Spiele stattfinden. Ich finde es mega cool, nicht jeder kann in die USA fliegen, das dann quasi mehr vor der Haustür zu haben. Darum geht's mir gar nicht. Ich finde es mega, mega cool. Nochmal, nicht jeder hat die Möglichkeit, einfach mal so hoppla hopp in die USA zu reisen oder hat auch gar nicht die Lust vielleicht in die USA zu reisen, ist völlig, völlig legitim und darum geht's mir auch gar nicht. Mir geht's mehr so drum, wie die Teams das vielleicht annehmen, weil die Qualität eben fand ich dieses Jahr bescheiden. Das Sao Paulo-Spiel will ich eigentlich rausnehmen. Das war zwar knapp zwischen den Chiefs und den Chargers, aber das war Woche 1. Ehrlich gesagt, ist völlig egal, wo ein Spiel in der Woche 1 stattfindet. Das ist noch so halb Preseason, da kann man überhaupt nichts draus lesen sportlich. Das sind oft dann so wilde Spiele. Deswegen, ich stelle mir so ein bisschen die sportliche Frage. Man hat es ja auch jetzt gemerkt in Berlin, die Ticketpreise waren spürbar teurer. Das habe ich auch von Fans gehört, dass das schon das Ganze teurer war. Es war länger nicht ausverkauft. Hm. Und da können wir jetzt nicht sagen, Berlin ist so groß. Nee, München ist genauso groß und war sofort ausverkauft. Das hat jetzt gar nichts mit Berlin oder München-Fans zu tun. Das hat einfach damit zu tun, dass die Tickets so teuer waren oder teurer waren. Und nicht, dass die NFL das immer als Business sieht, das ist völlig klar. Aber jetzt so nach ein paar Spielen, ihr habt Brady bekommen, Mahomes, jetzt machen wir ein bisschen mehr Asche. Mhm. Das ist sehr salopp formuliert, aber auch ja, was so ein bisschen der Zugang bei den Teams bei uns jetzt betroffen hat, das war ein bisschen anders als in den Anfangsjahren, wo jeder natürlich noch völlig, völlig hyped war, auch nach Deutschland zu kommen. Die Spieler waren hyped, mit denen wir gesprochen haben.
Das stimmt, ja.
Aber ich bin echt gespannt, wie sich das so entwickelt, ob das dann einfach so Business as usual wird und so ein bisschen auch zu viele Köche verderben den Brei, wenn wir dann überall international sind. Weil, und da widersprechen wir jetzt vielleicht mal ein bisschen, die Qualität, ich habe es extra nochmal nachgeschaut, es gab jetzt 55 International Games. Was glaubst du, wie viel prozentual gesehen waren One-Score-Games? Boah. Also die genaue Zahl wirst du nicht treffen, aber...
Wie viel waren One-Score-Games? 57%.
Oh, gar nicht schlecht, 62.
Oh, krass.
Aber jetzt wollte ich es natürlich irgendwie eingeordnet haben, habe eine Zahl gefunden, ob die jetzt stimmt, weiß ich nicht. Ich habe nicht alle NFL-Spiele nachgezählt.
Aber das 11-13 zwischen Browns und Jets ist ja auch
das eins. Das ist mein Punkt. Es gibt nämlich, also die Statistik habe ich gefunden, zwischen 2000 und 2025 waren knapp 51% der Spiele One-Score-Games in der NFL. Also sprich, international 62% höhere Quote, aber jetzt kommt genau das wieder dazu. Dieses Jets-Broncos-Spiel war furchtbar und war ein One-Score-Game. Also One-Score-Game sagt uns Spannung, ja, aber es kann trotzdem richtig scheiße sein.
Ja, das stimmt, ja.
Und ich habe so ein bisschen, ich war ja selber einmal in London, um die Packers zu sehen gegen die Giants und da hatte Aaron Rodgers so gar keinen Bock. Das Coolste war es, Tottenham Stadium zu sehen. Das Spiel war eigentlich
das wär jetzt belanglos. Das wäre tatsächlich noch eine Frage von mir an dich gewesen, weil ich weiß, dass du ja da schon mal warst. Und Business as usual hatte ich auch jetzt gerade im Kopf, als du es ausgesprochen hast. Man hatte das Gefühl, rein von der Herangehensweise der Teams jetzt in Berlin oder auch in den anderen Städten ist es halt, wir müssen jetzt hier so ein bisschen durch. Dafür kann kein Spieler was, dafür kann kein Fan was. Aber ja, es ist halt davor schon anders gewesen, rein von der Wahrnehmung mit den Teams zu arbeiten. Und da will ich jetzt auch nicht zu kritisch sein, weil wir sind da trotzdem sehr, sehr dankbar, mit den
Jungs. Genau, ist auch völlig in Ordnung. Die dürfen ja machen, was sie wollen. Aber du hast ja gesehen, welche Mannschaft nimmt das bisher komplett an? Das sind für mich die Miami Dolphins. Wann sind die jetzt wieder nach Madrid gekommen? Die waren fast die ganze Woche da.
Stimmt, die waren damals.
Die Colts und die Falcons sind beide am Freitag gekommen, was auch völlig fein ist, um Gottes Willen. Aber das machen ja eigentlich fast alle. Aber es ist halt quasi, ob das in Berlin, Madrid, weiß Gott wo stattfindet, oder die nach Seattle fliegen müssen von Miami. Mhm. Ist eigentlich völlig egal. Ja, und da habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass das einfach so belanglos wird. Und das wäre schade drum, weil nochmal, mir geht es nicht drum zu sagen, ich will keine internationalen Spiele mehr haben. Es ist doch cool, wenn man vor der Haustür da oder leichteren Zugang hat und eben nicht so easy mal in die USA chatten kann. Darum geht es mir überhaupt nicht. 0,0. Aber man will ja auch dann ein gutes Footballspiel sehen. Und ehrlich gesagt, dieses Jahr bei diesen International Games, und für mich ist London zum Beispiel weg vom Fenster, die Spiele sind mittlerweile so schlecht, da würde ich keinen Cent mehr für bezahlen.
Ja, das habe ich ja vorhin gesagt, dass das mittlerweile von NFL-Fans ja auch schon mit Humor genommen wird, wenn man London Game sagt oder sich dafür interessiert. Also da bin ich schon deiner Meinung. Schreibt uns gerne eure Meinung zu den International Games. Auch von Leuten, spannend, die da waren natürlich. Ne? Vielleicht wart ihr irgendwo in den anderen Orten außerhalb von Berlin dann hören wir uns das gerne an, können wir da gerne drüber diskutieren. Es wird ja dann jetzt auch eventuell in Paris gespielt, es soll aus Melbourne nächstes Jahr gespielt werden. Ich glaube, die Rams sind da erstmal als Heimteam aufgeführt.
Genau.
Dann Mexico City soll als fester Standort regelmäßiger bespielt werden. Auch klar, das ist jetzt nichts für uns am Ende des Tages, aber man merkt schon, dass da immer noch mehr passiert. Und Roger Goodell war bei uns ja auch im Vorlauf da, der hat es ja auch gesagt. Der Markt ist natürlich da, um dementsprechend die NFL da voranzutreiben. Also es ist ein Business, das wissen wir, das kennen wir aus allen anderen Sportarten oder sowas auch. Das gab Diskussionen auch bei La Liga zum Beispiel mit der Internationalisierung der Fußballspiele oder der Serie A in Italien. Das gibt's bei der WWE, die das Ganze ja auch über den Globus verteilt unterwegs sind. Und auch da steckt viel Kohle dahinter und hohe Ticketpreise. Also das ist ein interessantes Thema und ich bin bei dir, dass es ist kein Spiel dabei gewesen in diesem Jahr, außer Berlin, weil wir da auch von vor Ort gesendet haben, wo ich mich sau interessiert vom Fernseher wiedergefunden habe und gedacht habe, wow, geil.
Genau, und Berlin kann ich nicht einschätzen, weil wir halt da waren und das ist nochmal was anderes. Ja. Aber wenn jetzt einer
in Overtime ging, da war es ja wirklich spannend.
Barcelona sich angeschaut hat und sich auch gedacht hat, was war das denn für ein Mist?
Ja.
Natürlich will ich es ein bisschen verklären, da gab es auch Längen in dem Spiel. Das ist aber auch völlig fein. Es gibt ungefähr bei 90% des Spiels, also ich hatte am Wochenende Jaguars gegen Chargers, das war ein absolutes Mistspiel. Von das daher, das hat nichts mit international oder nicht international zu tun, aber klar, wenn die schon mal da sind, will ich kein 13-11 zwischen den Broncos und Jets sehen, wo es wirklich Anti-Football at its best war. Und das ja doch trotzdem viel Geld kostet.
Genau, und man muss ja auch dazu sagen, weil du es auch in der NFL-Konferenz am Sonntag gesagt hast, wenn es dann trotzdem Spiele für Defensivliebhaber, wie ich zum Beispiel einer bin, völlig fein, aber das war es ja zum Beispiel auch nicht.
Das war es auch
dieses
nicht.
Dieses exakte Spiel, das muss man dann schon auch nochmal mit im Hinterkopf behalten, ja.
Aber gerne eure Meinung, wenn ihr in Madrid war, wie ihr es gesehen habt, auch vielleicht bei den London-Spielen, vielleicht war es für mich am Fernseher einfach nur Mist und ihr sagt, nee, das war mega cool, dieses 35-7 von den Rams. Ich weiß es nicht. Dublin ist natürlich, glaube ich, auch das Drumherum mega cool. Ich glaube, dass Madrid mega cool ist, weil das Bernabeu ist schon einfach beeindruckend, auch wenn ich noch nie da war. Aber die Bilder allein zu sehen, dieses Stadion allein macht schon einiges wett. Trotzdem würde ich dafür keine 200 Euro zahlen wollen.
Ja, ich kann ja noch aus dem Nähkästchen plaudern. Kumpels von mir waren in Berlin, logischerweise. Ein paar im Stadion auch. Auf der Tribüne, die saßen nähe Marathon-Tor. Der hatte mir irgendwann in der zweiten Hälfte mal geschrieben. Bei WhatsApp habe ich gesehen, wie ist denn die Stimmung da unten bei uns hier oben? Kommt irgendwie nicht so viel an. Saßen aber auch, muss man sagen, in dem Block, keine Ahnung, wie welcher,
standen am Bierstand,
wie der heißt, genau, bei so einer Abtrennung dann relativ nah da, das kann natürlich auch damit zusammenhängen, also deswegen muss man das immer mit Vorsicht genießen, aber die waren jetzt auch nicht so brutal angetan, sind jetzt aber auch nicht die diehard NFL-Fans, wobei einer Seattle Daumen drückt, aber das nur mal am Rande. Schöne Grüße.
Spannendes Thema, lasst uns eure Meinung gerne da. Und dann wollen wir uns nicht zu lange jetzt damit aufhalten, sondern gehen weiter im Text.
Die News.
Wobei, eigentlich geht's weiter mit
International
Game oder mit Madrid.
So halb. Wobei, eigentlich nicht mal halb, denn es gibt Konsequenzen aus dem Madrid-Game tatsächlich bei den Washington Commanders. Wenn ihr euch erinnert, wir haben ja gerade über diese sportliche Brisanz gesprochen. Zwei Field Goals wurden verschossen von den Commanders, von Matt Gay, der wurde jetzt entlassen und sie haben jetzt Jake Moody vom Practice Squad der Chicago Bears dazu geholt. Der ist jetzt, seitdem er da mal die Scheiße am Fuß hatte, ein paar Mal rumgereicht worden, sage ich jetzt mal. Und jetzt ist er bei den Commanders als neuer Kicker erstmal am Start.
wir haben gar nicht gesagt, also die Commanders haben verloren gegen die Dolphins nach Verlängerung. Und ich bin gespannt, wenn sie aus der Bye-Week wiederkommen. Deebo Samuel und Jake Moody hatten, glaube ich, nicht das innigste Verhältnis irgendwann in San Francisco, wann er ihm aber noch auf den Deckel gibt, wenn er mal einen verkickt.
Ja.
Schade Matt Gay, aber der hat jetzt 3 der letzten 7 Field Goals verkickt. Ja. Waren zwar alle über 50 Yard, aber that's the NFL.
So ist es.
Dann gehen wir weiter. Ja'Marr Chase, das habt ihr vielleicht mitbekommen. Eine komische Situation, wurde jetzt für ein Spiel gesperrt nach seiner Spuckattacke gegen Jalen Ramsey. Ist es mal komplett nachvollziehbar. Man hat die Bilder, glaube ich, nochmal gesehen, dass er ihn wirklich angespuckt hat, dass er B sich danach hinstellt und sagt, nö, da war gar nichts. Mit 40.000 Kameras im Stadion. Also im Jahr 2025 ist genauso blöd wie beim Fußball, eine Schwalbe verstecken zu wollen oder ein Foulspiel mit Videoschiedsrichter. Also irgendwie, weiß ich nicht, da Synapsen auch mal kurz ausgeschaltet.
Ja, also diese Rivalität, die es da halt gibt, okay, aber das ist, wir haben es bei Jalen Carter gesagt damals, bei den Eagles vor dem ersten Snap, wenn ihr euch erinnert, als der Dak Prescott angespuckt hat oder auch die Richtung gespuckt hat. Und jetzt das zweite Mal, gehört sich einfach nicht, ist respektlos. Wir haben es in dem Moment gar nicht gesehen so richtig. Das wurde dann erst danach aufgelöst. Jalen Ramsey wurde jetzt da dann dementsprechend disqualifiziert wegen seinem Schlag. Und Ja'Marr Chase wird dieses Spiel fehlen. Ist auch in Berufung gegangen. Das wurde jetzt auch schon abgelehnt. Also das ist jetzt offiziell. Und er wird ja auch pro Spiel so ein bisschen bezahlt. Das kostet ihm, glaube ich, eine knapp 500.000. Also er wird es wahrscheinlich nicht ein zweites Mal haben.
Was ich nur noch anbringen will, weil wir letzte Woche drüber gesprochen haben. Warum wurde Amon-Ra St. Brown nicht gesperrt? Der haut auch dem Payne eine drauf. Das ist für mich auch unsportlich. Natürlich kein Anrotzen, aber er haut ihn klar auf den Helm, also Richtung Gesicht.
Aber Geldstrafe muss der zahlen, oder?
Glaube ich. Ja, $12.000, lächerlich. Ja, okay. Aber warum wird der dann nicht für ein Spiel gesperrt? Das ist doch auch dann unsportlich und das will man ja hart ahnden. Verstehe ich dann nicht ganz, warum sowas dann okay ist, wenn man als Kind zuschaut und sich denkt, das Spucken ist nicht okay, aber das Draufhauen.
Ja, hast du recht.
Ist jetzt ein bisschen überspitzt formuliert meinerseits, aber ich finde
es
nicht ganz konsistent, das dann eben nicht zu bestrafen im Nachhinein.
Ja, gebe ich dir recht. Da hast du definitiv einen Punkt getroffen. Ja, mal schauen, ob sie, also die NFL haut ja auch immer nach solchen Vorkommnissen wie jetzt mit Ja'Marr Chase immer dann nochmal was raus an die Teams, um wieder zu mahnen. Das haben sie auch wieder getan. Ob dann sowas nochmal härter bestraft wird, werden wir sehen.
Dann kommen wir zu 2 Quarterbacks eigentlich. Wir starten mit den New York Jets. Die tauschen jetzt ganz offiziell ihren Quarterback. Also Justin Fields wird gebencht. Tyrod Taylor darf übernehmen. Ja gut, ehrlich gesagt, das muss man überlegen, war das vor oder nach Woche 8? Ich glaube vor Woche 8, wo er eigentlich schon gebencht war und Taylor dann angeschlagen war und nicht spielen konnte. Dann hatte Fields eigentlich ein ganz gutes Spiel, war aber eben gegen die Bengals. Dann durfte er nochmal bleiben und jetzt wird er doch wieder gebencht, weil Justin Fields, also ich hatte ja schon Erwartungen, gerade so fantasy-technisch, aber das ist echt einfach schlecht, was er dieses Jahr spielt.
Hatten viele fantasy-technisch, da will ich mich gar nicht mehr, also ja, raus, Justin Fields ist raus. Ich habe ihn immer verteidigt, aber das war generell von der kompletten Jets-Unit, Offensive Line, Quarterback, Running Back, Receiver und wie sie alle anderen heißen, gar nichts, muss man leider sagen. Ein anderer Quarterback darf jetzt auch starten bei den Cleveland Browns, Shedeur Sanders, der gerade frisch, kurz bevor wir aufgezeichnet haben, gesagt hat, I'm the guy, I know I can be the guy. Ob er wirklich der Franchise-Quarterback wird, werden wir sehen. So viel sei gesagt, in seinem ersten Spiel, als er dann für Dylan Gabriel übernehmen musste, der ja mit Concussion dann dementsprechend raus musste, hat er 4 Pässe angebracht. Experten haben ausgeredet, hätte er alle seine Passversuche einfach weggeworfen, also aus der Pocket rausgerollt und ins Ausgeschmissen, hätte er ein höheres Passer-Rating gehabt als bei den 4 Pässen, die er angebracht hat. So ist das nun mal manchmal, aber wir wollen nicht zu schnell urteilen, dass er talentierter Quarterback ist. Das ist, steht, glaube ich, außer Frage, dass er ein komischer Vogel ist auch. Ja. Und werden wir mal schauen, wie es für ihn losgeht bei Cleveland.
Die Häme hat er sich verdient und die war natürlich erwartbar, weil es wirklich nicht gut war. Auf der anderen Seite, der kommt natürlich so rein, ohne First-Team-Reps wahrscheinlich überhaupt mit dieser Mannschaft gehabt zu haben. Jetzt zum ersten Mal. Jetzt bewerte ich ihn dann so richtig jetzt. Gegen spielen denn die Browns? Ja. Gegen
die Raiders, wird ein gutes Spiel.
Ah, gegen die Raiders, hervorragend. Das könnte man International Game dann wahrscheinlich auch nennen. International Game in den USA. Aber klar, wird da die Nation drauf schauen auf Shedeur Sanders, aber jetzt eben mit einer einigermaßen Trainingswoche muss natürlich besser sein als jetzt da am Wochenende, weil das war schon unspektakulär.
Ja, mal schauen, wie das funktioniert. Dann haben wir leider ein paar Verletzungen, die wir abarbeiten müssen. 2 noch relativ zügig, weil die sind am Sonntag dann schon offiziell geworden. Das war dann vor Woche 11, quasi vor dem Sonntag. schon bereits überall zu lesen. Broncos Running Back J.K. Dobbins ist auf die Injured Reserve Liste gesetzt worden, wohl oder sehr wohl Saison aus. Man rechnet damit, wenn sie in den Super Bowl kommen, könnte er vielleicht wieder mitmachen. Der arme Kerl, der war wieder richtig gut unterwegs. Jetzt muss der R.J. Harvey übernehmen.
Und die Broncos, was hätten die zur Trading Deadline noch gemacht, wenn sie gewusst hätten, also ja, die sind ja da, glaube ich, schon aggressiv genug, um da was zu machen.
Ja.
Das ist echt, also immer blödes Timing und schmälert vielleicht dann die Chancen auch für einen längeren Playoff-Run bei den Broncos, weil J.K. Dobbins, allem Respekt für R.J. Harvey, der steht einem dann schon gut zu Gesicht, wenn es knappe, enge, wichtige Spiele sind.
Ja, die haben sich auch gut ergänzt. Der eine halt eben als Power so ein bisschen, der andere als Receiving Back. Also wird spannend zu beobachten sein. Gute Besserung an J.K., weil der mit Verletzungen, das wissen wir alle ja leider,
das stimmt.
Häufig getroffen ist tatsächlich. Dann bei den Bengals, Defensive End Shamar Stewart ist auch auf der Injury Reserve Liste, fällt mindestens 4 Wochen auch aus mit einer Knieverletzung. Das sei auch mal dazu gesagt. Und ein, finde ich, schwerwiegender Ausfall tatsächlich, Christoph, bei den Patriots. Milton Williams ist auch auf der IR mit einer Knöchelverletzung, dieser klassische High-Ankle-Sprain. Man rechnet sogar von 4 bis 6, vielleicht sogar 7 Wochen. Das heißt, Regular Season könnte dann rum sein. Und das ist für die Patriots natürlich das Spitzenteam aktuell ein herber Verlust.
Ja, vor allem, weil er ja einer der teuren neuen Signings war, eben für einen Run, den sie ja aktuell am Starten sind, das muss man ehrlicherweise sagen, ja, tut definitiv weh. Und ich glaube, die Hoffnung, dass er halt dann zu den Playoffs wieder da ist, weil da fehlt natürlich schon dann in zweierlei Hinsicht ein Brocken in der D-Line, weil dafür ist er dann schon gut genug, gerade für eine, für mich, bessere Unit, als ich gedacht hätte, oder bessere Defensive, als ich gedacht hätte. Das sage ich ganz ehrlich, so gut habe ich sie nicht erwartet, die Patriots. Dass die Patriots statistisch einfach jedes, oder traditionell ganz gut sein werden, aber hätte ich ihnen nicht zugetraut. Und ehrlich gesagt, Milton Williams kann ja auch noch besser spielen.
Ja, absolut. Dann haben wir bei Atlanta 2 Verletzungen tatsächlich, die auch wehtun. Ich meine, die haben ja aktuell sowieso keine gute Phase mit 5 Niederlagen in Folge. Das ist ja mal gar nichts. Michael Penix ist erst auf die Injury Reserve Liste gesetzt worden, beziehungsweise da ist er logischerweise. Der ist muss am linken Knie operiert werden. Ging erst um eine Knochenprellung. Dann wurde gesagt, eventuell ist das Kreuzband mit betroffen, partiell. Jetzt ist es tatsächlich rausgekommen, dass es tatsächlich teilweise kaputt ist. Heißt, am Kreuzband muss auch was gedeichselt werden und er fällt damit die komplette Saison aus. Ist natürlich bitter. Kirk Cousins muss jetzt übernehmen.
Ja, 3. Kreuzbandriss jetzt schon für Michael Penix Jr. Das war ja so ein bisschen das große Bedenken bei ihm, die Verletzungsanfälligkeit. Ist natürlich extrem bitter und so schaut das jetzt dieses Picken von 2 Edge-Verteidiger in der ersten Runde natürlich richtig blöd aus, weil im Moment bist du sportlich einfach nicht gut. Also auch mit Penix warst du sportlich nicht gut genug. Mhm. Im Moment würden die Rams, mit denen sie ja getradet haben, um hochzugehen, den Nummer 8 Pick bekommen.
Mhm. Ja.
Und das ist natürlich dann, das ist dann der Worst Case. Da kann man danach dann schon sagen, so gut ja, Walker und Pierce sind, Nummer 8 Pick abzugeben, das tut immens weh, weil sie wurden dafür heftig kritisiert, das haben wir auch angesprochen, kann man schon so machen, ich würde es trotzdem erstmal abwarten, vielleicht wenn du sagst, und das ist ja passiert, Edge-Verteidigung, Pass-Rush ist besser geworden, nur da war natürlich die Hoffnung, man ist sportlich besser und gibt vielleicht Pick, weiß ich nicht, 20 im schlimmsten Falle zu den Rams ab. Ja. Tut auch weh, keine Frage, aber ist halt Pick 20, wenn es Pick 8 werden sollte, dann war es eine Katastrophe.
Mhm. Das hast du schon gesagt, ja. Genau so ist es. Dann, weil ich 2 angekündigt habe, Drake London ist auch verletzt. Der Mann, der diese super Connection mit Michael Penix hat, kann sie jetzt erstmal nicht wiederfinden oder überhaupt mal finden mit Kirk Cousins, weil der auch diese Woche zumindest, vielleicht sogar länger heißt es, ausfallen wird. Auch da ein PCL-Strain. Wenn ich da richtig informiert bin, ist es so eine Kreuzbandreizung oder Stauchung. Nichts kaputt, nichts
gerissen. Weiß nicht, wie man das übersetzen soll, ich weiß es nie.
Ja. Deswegen, der ist auf jeden Fall diese Woche definitiv und vielleicht sogar nächste Woche raus.
Saison aus, schon sicher bei Calvin Ridley, beim Wide Receiver der Titans. Wadenbeinbruch, ja, ganz, ganz bitter. Titans-Saison ist von A bis Z zum Vergessen.
Ja, und bei den Eagles, das hast du ja kommentiert gehabt, als er auch runter musste. Oh,
das Offensive war auch ein tolles Spiel.
Der Offensive Tackle Lane Johnson fällt 4 bis 6 Wochen aus mit einer Luxationsfraktur im Mittelfuß. Auch da habe ich tatsächlich ein bisschen recherchiert. Fraktur oder Verschiebung des Mittelfußes, die eine oder mehrere Tasometatarsgelenke betreffen.
Bitte
könnt was? Machen damit, was er wollt. Auf jeden Fall ist er 4 bis 6 Wochen raus.
Wessen Gelenk?
Das Tasometatarsgelenk.
Klingt wie von einem Rumänen oder sowas.
Genau.
Tasometatarsgelenk.
Ja, das ist dann quasi diese
Zwischengelenk. Weißt du wirklich oder hast du es einfach rauskopiert aus Google?
Das wusste ich nicht, aber ich wusste schon mit dieser Verletzung was anzufangen. Durch unseren DAZN-Kollegen tatsächlich, Sascha Bigalke, Fußballexperte, mit dem ich aufgewachsen bin, der hatte dreimal was am Mittelfuß. Deswegen bin ich da so ein bisschen Experte, weißt du?
Okay.
Da war ich immer dabei beim Doc. Naja, nee, aber blöd und herber Verlust natürlich, Lane Johnson. Das war schon zu merken, als er runter musste gegen die Lions.
Ja, das tut der O-Line der Eagles definitiv weh.
Werbung.
Ja, und wenn wir schon bei diesem Knallerspiel sind, Eagles gegen Lions, die Lions verlieren's, war nicht die Woche der Detroit Lions und auch von Amon-Ra St. Brown. Ich glaube, so wenig involviert habe ich ihn selten gesehen, aber egal. Mund abputzen können sie jetzt dann gegen die Giants in dieser Woche wieder besser machen oder vielleicht wieder Fahrt aufnehmen, Fragezeichen.
Genau, so wie es im Sommer ja auch schon gemacht hat und zwar hier bei uns in Deutschland, wo er zu Gast war, Trainingslager abgehalten hat für Kids in München, aber auch in seiner Heimat da in Leverkusen und in Köln. Da hat er auch Fahrt aufgenommen mit den Kindern zusammen.
Also ist auf jeden Fall rumgefahren mit dem Ford Ranger Plug-in Hybrid. Der ist nämlich perfekt für Arbeit und Freizeit. Und das war es ja, Arbeit und Freizeit jeweils für Amon-Ra St. Brown.
Richtig. Und dank verschiedener EV-Fahrmodi kann man mit Benzin, Batteriestrom oder einer Kombination aus beiden dort fahren und unterwegs sein.
Ja, und wenn du oder wenn ihr immer schon mal einen Pickup fahren wolltet, dann macht's doch einfach. Das ist wahrscheinlich das Einfachste überhaupt. Buch jetzt eine Probefahrt auf Ford.de oder einfach direkt beim Ford-Partner.
Werbung.
So, und dann kommen wir jetzt zu unseren Previews für Woche 12. Es ist einfach schon Woche 12. Bald ist schon wieder Weihnachten.
Ich muss echt gerade überlegen, wo wir sind, aber es ist echt schon Woche 12.
Ja, echt schon Woche 12. Die Vanillekipferl für dich sind schon bestellt, mein Lieber. So, aber kommen wir zu dem Wichtigen. Also ab jetzt für Christoph nicht mehr Wichtigen, weil es denkt er nur noch an die Gipfel.
Jetzt bin ich wirklich raus. Wo ist mein Sabbertuch?
Wir kümmern uns jetzt um ein paar Spiele, die auf uns warten in dieser NFL-Woche. Und wir starten mit Thursday Night Football, Primetime. Die Houston Texans gegen die Buffalo Bills. Und bevor wir da so richtig reingehen, ist natürlich die große News, dass CJ Stroud auch in diesem Spiel fehlen wird. Heißt, Davis Mills wird wieder übernehmen, der die letzten zwei Spiele auch als Starter für die Texans gespielt hat und tatsächlich zweimal einen Game-Winning-Drive angeführt hat oder aufs Parkett gezaubert hat. Also bin ich gespannt, was der gegen die Bills auch zeigen wird.
Ja, war jetzt echt zweimal grundsolide. Ich weiß nicht, hast du Jalen Petrie auch angesprochen, den Safety?
Nee, noch nicht.
Der ist, ja. Da hatte ich so ein bisschen die Hoffnung, der hat, glaube ich, am Montag zumindest mal limitiert trainiert, aber wurde dann auch schon outgeruled für dieses Spiel. Kurze Woche immer ein bisschen schwieriger, also Stroud und Jalen Petrie, der Safety, nicht mit dabei. Ja gut, sollen wir bei Davis Mills, oder lass uns vielleicht so anfangen.
Ja.
Es ist ein verdammt wichtiges Spiel für beide Teams.
Ja.
Buffalo hat jetzt zwar gewonnen, war ein offensiv gutes Spiel gegen die Bucks, stehen jetzt 7-3, aber eben in der Division, du bist zwei Siege hinter den Patriots.
Mhm.
Und du spielst in Woche 15 nochmal in New England, also im Foxborough. Und du darfst ja bis dahin eigentlich keine Fehler mehr erlauben. Und keine Fehler erlauben ist ja eigentlich die Story der Texans. Die stehen 5-5, sind im Moment das erste Nicht-Playoff-Team in der AFC. Also für die ist eigentlich kein Must-Win, sondern ein Must-Must-Win. Die spielen nämlich dann als nächstes in Indianapolis und in Kansas. Also in Kansas City.
Ja, da haben sie bisher noch nie was geholt bei den Chiefs.
Ist ein heftiger Stretch. Ist ein heftiger Stretch für die Texans.
Absolut richtig. Also da werden sie alles brauchen. Und ich weiß nicht, ob wir da. Also ich finde es interessant. Ich habe zwei Punkte zu den Texans. Zum einen, dass mit Davis Mills der Ball besser bewegt wird als mit CJ Stroud. Das ist schon mal der erste Punkt. Ich habe es mir auch. Sie haben mehr Punkte, mehr Yards pro Spiel mit Mills als mit CJ Stroud. Mills hat auch eine klar bessere Connection mit Nico Collins zum Beispiel, eine klar höhere Completion Rate, wenn der Richtung den Wide Receiver von ihm geht. Und der zweite Punkt für mich ist, dass diese Defense sie getragen hat. Sie sind die beste Scoring, die beste Total Defense bei den Houston Texans, aber trotzdem stehen sie nur 5-5. Und das macht es für mich so schwer, diese Texans einzuordnen für eine Preview gegen die Buffalo Bills, die natürlich ein Spitzenteam sind, auch wenn sie mal gestruggelt haben. Welches Gesicht man von den Texans bekommt, weil irgendwie ist das immer so halbscharig und wie gesagt schon eingangs, zweimal mit einem Game-Winning-Drive hinten raus noch glücklich über die Ziellinie gekommen zu sein. Ne?
Genau, man muss sich die Gegner anschauen. Jacksonville, das haben sie eigentlich schon verloren gehabt. Ja. Starkes Comeback, lag aber vielleicht auch an Jacksonville, weil die, was waren es, 2 Yards im vierten Viertel noch hinbekommen haben. Übel, und dann verlierst, gewinnst du in Tennessee. Ja, okay.
Gerade so.
Gesagt, gerade genau, so. Gerade so. Das war eigentlich auch so ein Spiel, dann, wo man sagt, come on, egal wer Quarterback ist gegen die Titans, die wirklich am Boden sind, kann man es auch ein bisschen souveräner machen. Deswegen, da bin ich bei dir. Was ich aber ein gutes Zeichen finde, das hat mich bei Stroud so ein bisschen gestört, beziehungsweise liegt es nicht nur an Stroud, aber überhaupt an dieser Offense. Warum hat diese Connection mit Nico Collins nicht mehr so wirklich funktioniert? Mhm. Und das war jetzt schon bei Mills zu erkennen. Collins ist die Lebensversicherung. Der hat jetzt in diesen 2 Spielen 25 Targets, 16 Catches für 228 Yards, 1 Touchdown. Mhm. Dahinter dann Dalton Schultz als Nummer 2 Receiver, der 3 Receptions und 5 Targets weniger. Also sehr, sehr klar, dass die beiden für Davis Mills die 1er und 2er Optionen im Passspiel sind. Klar, die anderen sind auch mit dabei, aber das sind die 2 involviertesten. Und was jetzt, glaube ich, schon anders sein wird, gegen das Buffalo-Team wird da mehr Druck oder mit mehr Druck arbeiten müssen, ist zumindest mal mein Eindruck. Da muss er mit mehr Pressure umgehen, als er jetzt vielleicht gegen Jacksonville und gegen Tennessee der Fall war. Und dann bin ich gespannt, was er dann eben macht. Weil wenn er jetzt eine saubere Pocket hatte, sah das alles wunderbar aus. Weiß ich nicht, ob er das jetzt am Donnerstag oder Freitag unserer Zeit haben wird.
Ja, da bin ich absolut bei dir. Man muss aber auch sagen, in den beiden Spielen tatsächlich, auch wenn es nur die Titans waren, so im ersten Viertel hatte er da Pressure und da hat es eben vor allen Dingen gegen Jacksonville dann aber die Woche davor eben nicht so gut ausgesehen. Deswegen ist das ein ganz, ganz valider Punkt. Und ich meine, dass die Buffalo Bills Defense was kann, wissen wir auch wenn die nochmal Woche für Woche immer mal auch so ein bisschen anders aussehen, keine Konstanz drin haben, das muss man auch sagen, auf beiden Seiten des Balles in Buffalo.
Und jetzt zumindest gegen die Bucks, zumindest gegen Ibuka einen guten Job gemacht hat, die Secondary. Es waren zwar viele Punkte auch für die Bucks, aber zumindest gegen Ibuka, was nicht so vielen bisher gelungen ist, sah es ganz ordentlich aus. Also der hat zumindest nicht so stattgefunden, wie wir es vorher schon gesehen haben.
Ja, deswegen, ich bin, mein Matchup für diese Texans Offense ist Mills Tight End, Dalton Schultz, weil ich glaube, dass diese Bills Defense Nico Collins ein bisschen in Schach halten kann. Ich glaube, dass vom Laufspiel nicht ganz so viel kommen wird. Das ist bei den Texans ja auch irgendwie auch so sumpfig mitgeschwommen in der Offense jetzt in den letzten Wochen, muss man ehrlicherweise sagen. Ich glaube, dass die große Chance für Houston sein wird, Dalton Schultz mit Davis Mills gut zu connecten und über die Mitte zu attackieren.
Also ich glaube, die größte Chance für Houston ist, also dass die Defense einfach so spielt, wie sie halt spielt und dass wir vielleicht nicht den Josh Allen zu sehen bekommen, wie das gegen Tampa der Fall war.
Mhm.
Ja, das war, das ja war so ein bisschen, weiß ich, wie es dir ging beim Schauen, so ein bisschen der Vintage Josh Allen.
Ja, aber
eigentlich den, so, solche Spiele, die wir von ihm gar nicht mehr so gesehen haben. Also er war 19 von 30, was die Pässe anbelangt, 317 Passing Yards, 3 Touchdowns, aber eben auch 2 Interceptions, ist auch Teil der Wahrheit, ist 6-mal gelaufen für 40 Yards und halt auch 3 Rushing Touchdowns. Also da war das komplette Spektrum eines Josh Allens mit dabei. Der stand aber nur 2-mal mehr unter Druck. Also eigentlich hätte ich jetzt gesagt, Tampa, ich habe Pressure auf ihn hinbekommen, nur hat er halt Vintage-mäßig das alles abgeschüttelt, so Superman-mäßig abgeschüttelt. Ja, ich weiß ja nicht, ob das jetzt der Josh Allen ist, den wir die nächsten Wochen bekommen, glaube ich eher nicht. Oder ob das alles wieder ein bisschen, ich will nicht sagen passiv, ist das falsche Wort, aber kontrollierter. Weil das war halt dieses wilde Josh Allen-Nicke aus von vor 2, 3 Jahren eher. 3 Jahre, 4 Jahre.
Ja, das war total wild, weil so ging's los. Ich dachte, wir haben ja im Vorlauf letzte Woche über die Bucks und über die Bills gesprochen in diesem Matchup. Und dann ging's so los, wie es losging, auch mit den 2 Interceptions relativ früh. Und ich dachte, oh Backe, Josh Allen, was zur Hölle machst du da? Dass er dann hinten raus das mit diesen insgesamt 6 Total Touchdowns reißt. Das zweite Mal in seiner Karriere übrigens, dass er das geschafft hat, ist schon völlig crazy. Und dass er dadurch jetzt natürlich auch die NFL anführt mit 28 Total Touchdowns und so weiter und so fort.
So ein Spiel hilft, ja.
Ist auch klar. Aber wenn man sich das anschaut, und das war ja das, was wir auch im Vorlauf letzte Woche schon mal besprochen haben und wir auch privat, seine Statistiken
also sind besser. Also Vorlauf von der NFL-Konferenz.
Von der NFL-Konferenz, von der Endzone, ja. Richtig, ja. Von sonntags unserer Sendung, jeden Sonntag 18.30 Uhr. Auch wir privat haben darüber schon gesprochen, dass er bessere Statistiken hat als in seiner MVP-Saison, letzte Saison. Und das ist das, worauf du, glaube ich, auch hinauszielst. Er hat zu Vintage Josh Allen gehört. Ja, 2 Passing Touchdowns, 2 Rushing Touchdowns oder so wie letzte Woche 3 und 3. Aber zu dem gehört eben auch komische Entscheidungen und ein bisschen zu gierig zu sein, ist mein Gefühl. Das war vor früher auch so, egal ob es im Lauf ist oder auch im Passing Game. Ich erinnere auch vor zwei Wochen an den Quarterback Sneak, wo er dann fummelt. Das passiert ihm halt einfach in seiner Spielweise. Und jetzt kommen die Texans und das ist die große Chance für die Texans mit Will Anderson und Daniel Hunter. Einziges Duo mit mehr als 8-6 jeweils. Die haben es auch nicht konstant, auch darüber haben wir schon gesprochen, aber sie sind trotzdem eine unfassbare Unit im Pass Rush. Und wenn Josh Allen sich da ein bisschen zu sehr wohlfühlt, um sein Vintage wieder auszupacken, dann kannst du auch wieder zügig Interceptions geben, was nicht bedeutet, dass er hinten raus nicht wieder 75 Touchdowns wirft.
Absolut.
Aber ja.
Die sind nämlich auch Nummer 5 nach Takeaways. Die haben 16 Takeaways, 10 davon sind Interceptions. Also da sehe ich mindestens eine eigentlich bei Josh Allen. Und ich habe nochmal das Duell von letzter Saison, Woche 5, angeschaut. Das war ein 23-20 Heimsieg für Houston. Houston hatte da fast 46%, also eine fast 46%ige Pressure Rate. Das war letztes Jahr der 6. höchste Wert in ihrer Saison.
Ja.
Und da war es echt eine harte Partie. Insgesamt für Josh Allen, aber unter Druck. Also ich habe beide Zahlen mir extra angeschaut. Also laut Next-Gen-Stats, wenn er unter Druck war, hat er einen von 14 Pässen angebracht für 24 Yards. Mm. PFF ist ja immer ein bisschen eine Definitionssache. Da hat er 0 von 13 für 0 Yards unter Druck. Also horrend. Ja. Da hat das Passspiel quasi nicht stattgefunden. Ja, er kann immer noch laufen, das ist schon klar. Aber der hat insgesamt eine harte Partie mit 9 Completions und 21 Incompletions für 131 Yards. Mhm. Und ehrlich gesagt, gegen die Defensive, ja, okay, er hatte 4 Carries auch für 54 Yards, das ist eben Josh Allen, das kann er, aber gegen die Defensive,
ja, das
warum ist, nicht wieder so ein Spiel?
Das unterstützt genau die These, die ich gerade aufgestellt habe. Also ich rechne damit, auch übrigens Rekord 1-3 für Josh Allen in seiner Karriere gegen die Texans, inklusive
in Playoffs. In Houston ist er 0-3.
Ja, also das ist auch, muss man auch im Hinterkopf behalten. Bin ich beide und das unterstützt genau eben meine These. Die einzige Chance, die er eben hat, ist, wenn die Offensive Line dementsprechend gut arbeitet und seine Receiver, das ist nämlich was Spannendes, was ich rausgefunden habe, da bin ich zufällig drüber gestolpert, dass Josh Allen mehr Open und Wide Open Receiver anwirft als in den Jahren bisher, also als in seiner Karriere ever. Open bedeutet 3 oder mehr Yards Separation, Wide Open 5 oder mehr Yards Separation von Receiver zum nächsten Verteidiger.
Also dieses Jahr, dass so viel Separation von den Receivern eigentlich kommt. Okay,
korrekt, das ist interessant. Richtig. Das hängt zum einen an den Receivern, wie du richtigerweise sagst, zum anderen aber auch an der Zeit, die er hat und an die Zeit, die er bekommt. Aber jetzt kommt eben diese Texans-Defense und die ist halt vorne an der Line brutal stark. Die kann den Pressure, das hast du ja gerade nochmal skizziert, unfassbar bringen. Und dann ist die Frage, wie gut sind dann wirklich die Receiver in diesen Separations? Das ist für mich etwas, was ich auf jeden Fall beobachten werde, weil ich darüber gestolpert bin, dass du nicht auf dem Schirm hatte, dass das dieses Jahr das erste Mal so ist in der Josh Allen-Ära. Weil wir haben immer wieder drüber gesprochen. Immer wieder drüber gesprochen, Passing Game und ja, kein richtiger Star und dies, das, Ananas. Das werde ich ganz genau beobachten, tatsächlich, am Donnerstagnacht.
Auf Dalton Kincaid, sein Tight End Star, muss er wieder verzichten. Ich demnach auch in Fantasy, kein Dalton Kincaid. Keon Coleman, der ja nicht mit dabei war, weil er scheinbar zu spät zum Meeting kam vorher. Mhm. Ich gehe davon aus, dass er wieder dabei sein wird, aber Keon Coleman schon auch eine große Enttäuschung. Ja, spannend. Kincaid hat natürlich schon gut Tage, getan.
Wo man zu spät kommen kann, also lehne ich nicht zu weit aus dem Fenster.
Das stimmt. Ja, James Cook wird dann eh wieder der Player to watch sein. Der so nicht Josh Allen heißt.
Also, spannendes Spiel. Einiges dabei mit Josh Allen gegen diese Defense. Das wird sicherlich Spaß machen. Spaß macht mir auch immer das nächste Thema. Die Green Bay Packers. Weil ich Christoph dazu immer gerne fragen kann. Das ist ja kein Geheimnis. Christoph ist Packers-Fan. Und ich habe die Frage.
Sympathisant. Offiziell Sympathisant.
Okay. Schwächt sich aber auch Jahr für ab. Und ich habe mir die Frage gestellt. Packers nach dem Sieg jetzt gegen die Giants 27-20. Back on track oder was macht größere Sorgen? Die Jordan Love Leistung, die unkonstant ist oder die Josh Jacobs Verletzung, die ihn vielleicht für diese Woche zumindest rausnehmen wird?
Ja, auf jeden Fall mal die Josh Jacobs Verletzung. Da hast du schon einen validen Punkt angesprochen. Wenn der fehlen sollte, das ist ein heftiger Rückschlag. Also er hat sich ja früh im zweiten Viertel am Knie verletzt. Ist wohl nicht ganz so schlimm, hat Chancen, dass er am Sonntag spielt. Wenn wir jetzt Mittwochabend aufzeichnen, ist es noch zu früh, da was Verlässliches zu sagen. Außer es kommt nachher eine Nachricht rein, aber es würde mich schwer wundern. Mich würde es auch nicht wundern, wenn sie sagen, ey, safety first, er ist diese Woche nicht raus. Wobei sind die Vikings, Divisionsduell, ganz, ganz wichtig. Ich weiß nicht, gegen wen spielen sie die Woche drauf. Die Packers spielen dann, in Detroit, perfekt, um jemanden zu schonen. Oh, die haben jetzt drei Divisionsduelle. Minnesota daheim.
Das wollte ich gerade noch
ansprechen. Gegen Detroit und dann gegen Chicago daheim. Boah.
Die haben ja noch, und das ist ja das Interessante. Die haben die beiden Spiele vor dem Giants-Spiel waren ja wirklich Grütze, vor allen Dingen von der Offense. Wir haben über die Defense gesprochen, nur 13 Punkte zugelassen in den Niederlagen. An denen lag's nicht. Es lag daran, dass Jordan Love weniger als 200 Passing Yards hatte, dass er nur 2 Touchdowns in den letzten 3 Spielen gemacht hat. Und jetzt haben sie zumindest mal gegen die Giants gewonnen, trotz 20 zugelassener Punkte. Chapeau, herzlichen Glückwunsch. Aber es ist halt immer noch nicht back on track. Es sieht immer noch ziemlich strange aus, wenn wir jetzt nur die Offense hernehmen, liebe Leute. Immer noch strange aus, immer noch kein Fluss drin, keine Konstanz drin. Und dann habe ich mir aber die Frage gestellt, kann das besser werden mit oder ohne Josh Jacobs, sei jetzt mal dahingestellt. Das Potenzial haben sie ja, das Talent haben sie ja und sie haben diese große Chance. Deswegen wollte ich das nochmal ansprechen. 5 der letzten 7 Spiele sind gegen Divisionsrivalen. Mhm. 5. So spät haben sie nie gegen Divisionsrivalen gespielt. Das heißt, sie haben alles noch komplett in der eigenen Hand, egal wie kritisch wir mit dieser Offense sind. Aber Jordan Love hat in 5 Spielen unter 200 Passing Yards geschmissen. Das ist für die Packers Offense mit dem Wide Receiver Core und ja gut, jetzt ist Tucker Kraft raus, das ist zu wenig.
Ich habe es ja gesagt, oder wir hatten schon darüber gesprochen, am Sonntag, du warst der Moderator in der deutschen Konferenz, ich war Kommentator beim ewigen Klassiker Chargers gegen Jaguars,
was
ein Kackspiel. Ja, eigentlich hätte ich Zeit hinzuschauen, aber man schaut ja dann trotzdem so ein bisschen auf sein Spiel, man ist ja doch bei der Arbeit da, deswegen habe ich von den Packers halt mitbekommen, wenn wir drauf waren, beziehungsweise kann man auch mal sagen, es gibt einen Bildschirm bei uns dann in der Kommentatorenbox, wo alle Spiele drauf sind, für dich dann vor allem als Moderator. Ich saß nur mit dem Rücken dazu und muss mich immer umdrehen, um die anderen Spiele zu sehen.
An der Stelle habe ich gesagt, ich habe die Hälfte nur gesehen, weil Christophs großer Kopf dann
dazwischen war. Ja, ich saß wirklich komplett davor. Und deswegen habe ich nicht so viel davon mitbekommen und habe dann nur so ein bisschen natürlich die Zahlen angeschaut. Ja. Hatten weniger Plays als die Giants, weniger Total Yards, weniger First Downs, fast 12 Minuten weniger den Ball. Aber immerhin waren sie effizient in der Red Zone, 4 von 4, Third Down, 7 von 11, keine Turnover, gutes Zeichen, die Giants hatten 2 und dann habe ich es mir nochmal angeschaut am Montag.
Ach so,
und dann, ehrlich gesagt, also das macht man dann immer eigentlich, dass man sich's anschaut, ausgewählte Spiele, mal länger, mal kürzer.
Ja.
Und dann schaust du das Spiel an und denkst dir, meine Fresse, wie viele Bälle wollt ihr fallen lassen? Also John Love hatte ein sehr, sehr gutes Spiel, wie ich finde, wenn seine Receiver halt nicht komplett, fallen lassen im wahrsten Sinne des Ausdrucks.
Ja, ja,
also PFF sagt, dass es 4 Drops waren. Das sind mir 2 zu wenig. Also 2 von Dobbs, einer von Wicks, einer von Musgrave. Ich komme eher auf 6 Drops, weil ich auch bei Fitzpatrick und bei Watson einen Drop hätte. Ist ja auch immer so ein bisschen Definitionsfrage. Ich habe Artikel auch gelesen mit 7 Drops. Würde mich auch nicht unbedingt wundern. Da waren Drops mit dabei. Das ist wirklich also lächerlich. Dann spiel nicht Football. Da waren Romeo Dobbs die beiden fallen gelassen Bälle. Ja, da ärgert er sich selber drüber, aber Leute, das war das Problem vor letztes Jahr auch schon, wurde dieses Jahr dann besser gehandelt und dann so ein Spiel in New York, wo du wirklich deinen Quarterback aber komplett, die Hilfe verweigerst ja fast schon. Ja, also die Drops waren lächerlich.
Ja, das wäre jetzt meine Anschlussfrage gewesen. Glaubst du, dass Jordan Loves Spiel gegen die Giants ein gutes Spiel war?
Ja.
Man muss im Hinterkopf behalten, dass ich sage jetzt mal 50% der Drops wären First Down gewesen. Tatsächlich.
Die Zahlen würden ganz anders ausschauen. Deswegen, das ist immer das, wenn man sich den Boxscore anschaut, aber Spiel halt noch nicht gesehen hat, kann der Eindruck ein anderer sein. Wenn er in der Pocket wirklich ohne Druck operieren konnte, war das richtig, richtig gut. Ich habe auch nochmal nachgeschaut, also die Offense in Woche 11 war nach EPA die Nummer 1. Besser als die Bills mit einem geisteskranken Josh Allen. Nach Success Rate waren sie Platz 13. Okay, das nordet das alles wieder so ein bisschen ein. Trotzdem war die Offense per se gut. Ich finde, Love hat gute Sachen gemacht, den Hit, den er einsteckt, wo er dann verletzt runter muss, das ist für mich so die Kategorie wieder, warum? Gut, ich fordere immer, dass er eigentlich mehr laufen soll, weil er es meines Erachtens kann.
Ja.
Jetzt läuft er da, also das ist so ein Rollout eigentlich, wo er dann eben sieht, also er bekommt Druck von den Giants, rollt dann raus aus der Pocket, findet keinen Abnehmer, weil alle abgedeckt sind und nimmt dann meines Erachtens unnötigerweise so einen harten Hit und verletzt sich an der Schulter. Kann ehrlich gesagt auch sein, dass da mal nichts passiert. Er hätte aber auch straight rechts ins Auslaufen können oder sich aufgeben können, was er auch ganz gerne mal macht. Da habe ich es nicht ganz verstanden, warum er da wieder reinrammelt. Er ist auch kein Jackson Dart oder Mahomes, der Agrim-Modus hat.
Ja.
Lustigerweise kam er dann Willis rein, in der Zeit, wo er es gemacht hat. Und das habe ich so ein bisschen verfolgt dann am Sonntag schon in der Konferenz. Das sah richtig gut aus, was Malik Willis da gemacht hat. Das macht er immer ganz gut, wenn er reinkommt, weil der läuft halt auch. Der hatte diesen einen Lauf für 16 Yards, das war bei 3. und 8, neues First Down, stimmt, Drive am Leben gehalten.
Ja, Und den Touchdown passt auch aus dem Lauf heraus übrigens. Der war schwer zu werfen, der war auch enges Fenster, aber ja, den haben wir auch gut gesetzt tatsächlich.
Ja, also an beiden Quarterbacks lag es dann nicht. John Love wurde ganz brutal im Stich gelassen, sonst wäre auch seine Statline deutlich, deutlich besser, weil die Drops wirklich, das war irgendwann echt lächerlich.
Jetzt haben wir
und was dann wieder typisch ist, Packers Laufspiel eingeschlafen.
Ja, ja.
Erste Halbzeit 106 Rushing Yards. Was war in der zweiten Halbzeit? 22. Ja, Jacobs war verletzt. Ja. Aber Wilson hatte eigentlich ein paar ganz gute Plays. Da verstehe ich dann manchmal das Play-Calling von LaFleur nicht. Ja. Da komme ich nicht drauf klar.
Verstehe ich. Jetzt haben wir sehr viel über die Rückschau in den Rückspiegel geguckt. Ich glaube, ihr versteht jetzt, warum ich diese Packers immer gerne als Thema hier aufmache. Erstens, weil Christoph
mit den Browns kann man nichts reden.
Also, ja, du bist ja gefühlt, oder nicht gefühlt, du bist ja bei jedem Team, das ist ja auch unser Job, aber du bist ja wirklich immer sehr, sehr tief drin und ich finde das immer total cool, was du auch für Stats und so raussuchst, aber bei den Packers nochmal gefühlt ein Stück weit mehr. Wir wollen aber auch natürlich vorausschauen auf diese Woche 12. Josh Jacobs hin oder her, übrigens auch nur Jonathan Taylor mehr Rushing Touchdowns als Josh Jacobs, da sieht man ja auch diese Wichtigkeit im Scoring für die Packers. Wie siehst du das jetzt ganz kurz vielleicht in Kürze, dieses Duell gegen die Vikings? Die Defense gegen JJ McCarthy ist natürlich ein Thema, die Vikings sehen auch nicht wirklich gut aus in dieser Saison und die Frage natürlich, wird es dann konstanter werden von einem Jordan Love, wenn man so spielt wie gegen die Giants und nicht im Stich gelassen wird?
Also wenn sie weniger Drops haben, dann glaube ich, ist da was möglich. Auf der anderen Seite natürlich die Vikings-Defense mit der Giants-Defense jetzt nicht wirklich zu vergleichen. Jordan Love hatte viel Druck. Ich glaube, der drittmeiste, also Spiel mit dem dritthöchsten Druck, den er dieser bekommt. Ich habe es, glaube ich, irgendwo aufgeschrieben. Gib mir einen Moment. Nur einmal hat er mehr Druck bekommen. Gegen die Commanders tatsächlich. Also das Spiel mit dem zweithöchsten Druck, Pressure, das kann natürlich gegen die Vikings auch passieren. Je nachdem, wie sie das machen. Aber wenn du halt Receivers die Bälle fangen, wird auch ein Jordan Love da besser mit umgehen können, weil das war ihm das große Problem gegen die Giants. Ich finde es tatsächlich aus defensiver Sicht eigentlich sogar spannender. Ich fand jetzt keine überragende Defensivleistung gegen den Quarterback mit Winston, der jetzt gestartet ist für die Giants und der durchaus mal für Turnover da ist. Müssen wir auch zum Beispiel sagen, was hatte denn die Defensive für Drops?
Ja,
also die hätten ja, weiß ich nicht, 4 Interceptions haben müssen, 3.
Ja. Ja.
Am Ende ist es eine ganz zum Ende hin oder zum Ende hin. Das jetzt habe ich auf die Wide Receiver oder die Receiver eingeschlagen. Das war eigentlich bei der Secondary genauso. Was haben die denn für Bälle fallen lassen? Das war ja krank.
Ja, das ist absolut richtig. Aber das wird eine Chance sein gegen die Vikings mit diesem Passing Game. Also das
vor allem mit JJ McCarthy.
Und schon mal sagen, ja, also trotz alledem, wir waren sehr kritisch mit den Packers, die Packers in diesem Spiel gegen die Vikings Favorit und eben im Laufe der letzten Saison noch, oder der im Laufe der noch zu spielenden Saison nochmal 5-mal gegen Divisionsrivale, also noch alles drin für Green Bay.
Ich glaube, der Schlüssel in dem Spiel ist einfach JJ McCarthy, weil wir von dem einfach gar nicht wissen, was kommt. Der hat 7 Turnover-worthy Plays, wenn er unter Druck ist, nur 2 weniger als die Nummer Einsen, Flacco, Lawrence und Mahomes, die haben aber 4 oder 5 Spiele mehr. Mhm. Also ja, JJ McCarthy, die Wundertüte schlechthin in der NFL. Ja,
das stimmt. Werden wir gucken, was der da leisten kann. Ein Spiel machen wir noch in Kürze als Preview. Das ist auch ein sehr interessantes, wie ich finde, die Pittsburgh Steelers gegen die Chicago Bears am Sonntag 19 Uhr, auch Teil unserer NFL-Konferenz, der Endzone. Und da müssen wir natürlich einen Fokus auch auf die Bears legen. 7 der letzten 8 Spiele gewonnen. 5 Game-Winning-Drives, 5 Spiele hinten raus noch gewonnen. Das zeugt von der Mentalität. Es sieht alles gut aus, aber, und das finde ich so interessant, auch da, ähnlich wie bei den Texans zum Beispiel, die Defense macht da halt sehr, sehr viel Wett mit den Takeaways, die sie da haben. Da sind sie vorne mit dabei. Und warum sage ich das? Weil Caleb Williams, da reden jetzt alle mit Game-Winning-Drives, wie geil der das alles macht. Seine Statistiken sind jetzt eher Mittelmaß, muss man ehrlicherweise sagen. Und ja, Christoph hat es vorhin so schön gesagt, es geht immer nicht nur um den Boxscore, es geht auch darum, das Spiel anzugucken. Und da sieht Caleb Williams dann aber tatsächlich gut aus in den Entscheidungen, die er trifft. Vor allen Dingen eben in diesen jenen Game-Winning-Drives. Und deswegen sind die Bears absolut verdient da, wo sie sind. Wir haben viel über sie gelacht, wir haben viel kritisiert in den letzten Jahren. Aber 7 Siege aus 8 Spielen ist natürlich, egal gegen welches Team, ob jetzt Winning-Record oder nicht,
genau. Gut. Du hast halt die Siege wirklich gegen Teams eingefahren, die du schlagen musst. Und trotzdem brauchst du dich dafür nicht entschuldigen. Das kommt so oft, weil du kannst ja auch verlieren und bist raus dann aus irgendwelchen Playoff-Races, wie auch immer.
Richtig.
Also das finde ich schon beeindruckend. und das ist, glaube ich, weiß nicht, ist das auch so ein Ben Johnson-Ding, diese Rückstände eben, also dass du fünfmal Rückstand in den letzten zwei Minuten aufholst, ist ja schon auch irgendeine Qualität. Ob das dann immer so durch eine Saison sich ziehen kann oder mehrere Saisons ziehen kann, nö, natürlich nicht. Genauso wie die Takeaways im Moment halt einfach komplett auf ihrer Seite sind. Haben wir bei den Jaguars gesehen, starker Saisonbeginn, jetzt dann auch ruhiger geworden. Kann bei den Bears auch passieren. Trotzdem, man braucht sich da nicht für entschuldigen. Fünf Comebacks in den letzten zwei Minuten, die hatten in den letzten vier Jahren sechs Fourth-Quarter-Comebacks. Jetzt sind es fünf zu ein bisschen mehr als einer halben Saison.
Ich glaube, das ist tatsächlich eine Qualität, auch mental. Wir haben ja da in dieser Saison bereits bei den Bucks drüber gesprochen, die drei Stück in Folge hatten. Wir haben über die Broncos schon gesprochen, die das auch schon hatten mit dem Game-Winner. Und ich glaube tatsächlich, dass es bei Caleb Williams gemeinsam mit Ben Johnson, dieser Offensive Line, ein Trust-Thema ist, ein Vertrauensthema. Denn man merkt richtig, wie Caleb Williams in dieser Pocket, hinter dieser Pocket, auch wenn er rausrollt, sich wohler fühlt, rein vom Zugucken, also fernab von allen Statistiken. Und das, finde ich, merkt man dann eben auch in den entscheidenden Momenten, dass er sich da fokussieren kann, dass er sein Passing-Game aufziehen kann, dass sie aber auch natürlich nicht nur passen bei so einem Game-Winning-Drive, ist auch klar, aber überwiegend. Und das ist mir aufgefallen, dass ich das Gefühl habe, das sieht richtig funktional und auch ruhig aus. Ganz anders als noch in der letzten Saison, ja, wo er ständig flüchten musste eigentlich.
Es sind nicht die Megazahlen, aber ich fand, es hast du in dem Spiel auch gesehen, gegen Blitz zum Beispiel, schaut er meines Erachtens viel, viel besser aus.
Ja.
Der wird am dritthäufigsten geblitzt nach Lamar Jackson und Jalen Hurts. Hat er noch keine Interception, ist die Nummer 4 nach EPA. Also das ist alles so, das sind so Mosaiksteine, wo ich sage, ah, das ist richtig gut, da ist die Entwicklung, geht zumindest mal in die richtige Richtung. Klar zögert er manchmal noch zu oft, wenn ein Receiver eigentlich offen ist, dass er dann vielleicht doch nicht den Pass dann nimmt, weil er vielleicht auch nicht, dass er die Progression noch nicht so durch hat, seine Reads nicht durch hat. Ich weiß nicht, woran es genau liegt, kann ich dir nicht sagen.
Ja.
Aber trotzdem schaut das für mich besser aus. Er hat immer noch die höchste Time to Throw mit fast 3,3 Sekunden. Das ist schon immer noch verdammt hoch. Aber, und das ist eben, das ist schon mal wieder eine Steigerung zur letzten Saison, er kassiert viel weniger Sacks. Das war letztes Jahr teilweise grotesk. Ja. Dieses Jahr hat er die siebtbeste Sackrate mit 4,7%. Letztes Jahr war da, ja, drittletzter, da waren Deshaun Watson und Will Levis noch schlechter, aber ja, okay.
Nein, das war übel.
Deshaun Watson und Will Levis. Deswegen, das sind alles so kleinere Sachen, die gut sind oder mir schon gut gefallen. Ist jetzt drei Spiele ohne Interception. Die letzte war die schon wieder blöde gegen die Ravens vor der eigenen Endzone.
Ja.
Das ist so eine Interception, die muss aus dem Spiel rausbekommen. Aber das sind echt gute Tendenzen bei den Bears, was halt einfach Ben Johnson-mäßig funktioniert, das Laufspiel.
Ja.
Das ist einfach ein Riesenunterschied.
Das auch, aber ich wollte noch ganz kurz sagen, zu dieser Time of Throw und auch diese, was ich auch immer wichtig finde, die Completion Percentage, da hat er auch nur 59 oder knapp 60%. Das ist übrigens der drittletzte Platz von den 34 bisher spielenden Quarterbacks, die da in Frage kommen in der Statistik. Bei ihm fällt es mir aber halt auf, oder bei dieser Unit mit der Offensive Line ist, im ersten Moment denkt man sich, zu lange Zeit oder keine gute Completion Percentage. Warum ist die aber so ein bisschen weiter unten? Weil er eben auch die Dinger wegwirft, wenn es nicht anders geht. Natürlich lässt er sich da auch Zeit und wirft sie dann erst irgendwann weg. Warum finde ich aber das bei den Bears so interessant? Weil erstens das, richtige Entscheidung. Zweitens, länger den Ball in den Händen haben, bis man wirft, wo wir alle mal sagen, hey, das muss schneller gehen. Ja, geht aber auch nur, dass er, wenn er den lange hält, wenn die Offensive Line einen guten Job macht oder selbst wenn er rausrollt, die Leute, die da um ihn herum blocken, Tight End oder sonst was, auch einen guten Job machen, sodass er den Ball dann doch noch werfen kann, egal ob er jetzt ihn wegwirft oder nicht.
Da war ein Move mit dabei gegen Blitz, mit so einem Spin-Move raus oder zwei, drei waren dabei, wo du denkst, okay, jetzt ist er am Boden. Nee, er kommt da irgendwie noch raus, wo du dir fragst, wie zum Teufel geht das?
Darauf will ich hinaus. Also er hat da einfach einen Sprung gemacht und ich glaube, das ist bei ihm rein ein Vertrauensthema, was ich im Passing-Game total toll finde und auch verdient und Chapeau Chicago, dass es einfach mal klappt. Er hat ja auch 13 Touchdowns, 4 Interceptions nur, das ist auch soweit eine gute Zahl. Und aufs Laufspiel kann man sich damit diese Offensive Line, da wolltest du jetzt ja darauf hinaus, eben auch verlassen. Auch da finde ich die Balance im Playcalling von Ben Johnson in den Spielen, und wir müssen es immer noch in Relation setzen, es waren nicht die Top-Teams, gegen die sie gespielt haben, es waren noch enge Spiele dabei oder fast nur, ehrlicherweise. Aber da ist die Balance im Playcalling auch einfach sehr, sehr gut. Also mir gefällt das, was diese Bears-Offense macht, auch wenn es kein spektakuläres ist und wenn es keine riesigen Statistiken sind.
Die haben die zweitmeisten Rushing-Yards nach den Bills, wo wir wissen, die laufen und laufen mit Allen und auch vor allem mit Cook, haben halt 40 Rushing-Yards mehr als letzte Saison. Und das ist schon eine Hausnummer. Ja. Und noch kurz ergänzend zu Caleb Williams, weil wir bei den Packers gerade hatten, da war es in einem Spiel richtig schlecht, der hat die dritthöchste Droprate. Also nur Lawrence und Nix haben eine höhere Droprate, also da, die Receiver lassen da noch mehr Bälle fallen als bei den Bears. Sprich, auch da könnten die Zahlen unter Umständen sogar noch besser sein. Mich wundert zwar fast eigentlich mit dem Receiving-Core, wobei da auch viele Junge halt mit dabei sind. Also
alle nicht konstant, muss man auch
genau,
sagen.
Genau, es ist halt jung, es ist das erste Jahr auch mit Ben Johnson, das muss man auch sehen, aber ich finde, ich will nicht sagen, dass er ihre Timeline voraus sind, aber sie sind, glaube ich, genauso, wie man sich es, glaube ich, im besten Falle vorher erhoffen konnte, ob das dann zu den Playoffs reicht oder nicht, keine Ahnung. Die Entwicklung ist aber echt eine positive und das ist echt doch was super Gutes für alle Chicago Bears-Fans.
Jetzt geht's dann also am Wochenende gegen die Pittsburgh Steelers, danach mal vorgegriffen noch Eagles, zweimal die Packers, 49ers, Lions und dazwischen die Browns. Also das ist dann nochmal ein richtiger Test für diese Offense, aber auch natürlich für die Defense, die die meisten Takeaways hat. Das haben wir vorhin schon mal kurz angesprochen. Wenn wir mal jetzt bei dem Steelers-Spiel bleiben, glaube ich aber, dass, wo wir die Steelers aktuell spielen, auch diese Bears-Offense den Ball gut bewegen werden kann, weil die Defense aktuell schlechteste Wert hat in der Mike Tomlin-Ära. Das Witzige ist, sie sind in Sacks richtig gut dabei, sie sind auf dem Quarterback-Pressure richtig gut dabei, aber sie lassen halt einfach verdammt viele Yards zu und auch immer wieder Scoring-Distance dann eben für die Gegner, ob Field Goal oder Touchdowns. Das glaube ich, so wie wir gerade über die Bears fast schon geschwärmt haben, dass wir das jemals tun werden, hätte ich auch nicht gedacht.
Ja, hätte ich auch nicht gedacht.
tatsächlich sehe ich die Bears auch mit ihrer Defense gegen diese angeschlagene Steelers-Offense, so ehrlich muss man auch sein, tatsächlich bevorteilt.
Ja, das hängt natürlich schon davon ab, ob dann Aaron Rodgers spielen kann oder nicht. Der hat sich ja am linken Handgelenk wehgetan. Korrekt. War nicht die Wurfhand, das linke Handgelenk. Braucht jetzt keine OP. Mason Rudolph wäre dann der Ersatzmann.
Stützhand ist es.
Stützhand, ja. Bei Mason Rudolph, wenn der spielen sollte, hätte ich ein bisschen mehr Bedenken. Nicht, dass es mit Aaron Rodgers richtig dufte läuft, aber der kennt natürlich die Bears auch richtig gut, auch wenn es andere Bears sind. 31 Mal gegen Chicago gespielt, 26 Siege in Chicago, von 15 Spielen 12 gewonnen, also das ist durchaus ein Gegner, den er mag, gegen den er ganz gerne spielt. Wenn jetzt wirklich nicht Rodgers spielt, sondern Rudolph, gegen die Takeaway-Monster im Moment.
Total. Und da will ich einmal anschließen, weil Aaron Rodgers und diese Offense hat mir, auch wenn seine Statistiken sogar ganz gut sind, der hat zum Beispiel so ein gutes Passer-Rating wie zuletzt in seiner MVP-Saison 2021. Und das ist mir halt brutal aufgefallen, er hat in den Passing Yards einfach generell, ist das der geringste Wert oder fast der geringste Wert in seiner Karriere, sie bewegen den Ball viel, viel schwächer, außer der
Fall ist nicht also viel los. Quick Game, kurz zur Seite, genau, richtig, Yards after Catch, irgendwas hinbekommen.
Er hat ja einen zweiten Vornamen, der nennt sich Checkdown. und
das ist ein Doppelname eigentlich,
ist Aaron so.
Checkdown.
Genau, Check, ja, Check, ja, witzig. herrlich. Das haben wir ja immer auch gelobt. Auch ein Jordan Love hat das gesagt zu Packers Zeiten. Das ist wichtig, mir das abzugucken. Nicht einfach wegwerfen, nicht einfach sacken lassen, sondern auch mal Checkdown-Pässe, ja. Aber wenn es halt nur danach geht und der DK Metcalf, der in Doppelcoverage irgendwie ist und da eh nichts funktioniert, dann ist schwierig. Sie haben 3 der letzten 5 Spiele verloren. Und deswegen der schwachen Offense. Das will ich ganz klar nochmal sagen. Die Defense hat immer noch großes Potenzial, auch wenn die viele Yards zulassen. So viel wie noch nie, habe ich ja bereits schon erzählt. Aber die kriegen die Sacks hin, die kriegen den Pressure hin, die sind Top 3 in Takeaways und Sacks. Also das so ganz kacke ist es in der Defense nicht. Es liegt an der Offense und da habe ich das Gefühl, dass die Bears da einen Vorteil haben werden, egal wer Quarterback ist, weil diese Checkdown-schematische Herangehensweise der Green Bay Packers, egal mit wem als Quarterback, ist, so ist mein Gefühl vom Zugucken her, als auch von den Statistiken aktuell, verdammt einfach zu verteidigen.
Ich glaube, bei Rudolph ist die Gefahr einer Interception dann deutlich höher als unter Rodgers.
Ja.
Ist jetzt mein Gefühl.
Ja.
Muss nicht sein.
Ja, nee, aber das dacke ich mit. Definitiv. Genau. So, und dann haben wir uns schon mal gut vorbereitet für Sonntag, aber ein Knaller fehlt noch.
Game of the Week.
Das ist dann unser Spiel der Woche. Die Indianapolis Colts, zurück aus Berlin, zurück aus der Bye Week bei den Kansas City Chiefs und ja, gerade für die Chiefs ist das ein, naja, die Seide will ich noch nicht sagen, wir sind noch nicht im Dartsport, nah dran, es fühlt sich so an. Also 5-6 sollten sie nicht stehen.
Nein, sie sind aktuell Nummer 9 in der AFC, sie sind Dritter in ihrer eigenen Division in der AFC West, sind 3,5 Spiele hinter dem ersten, hinter den Denver Broncos.
Da sind sie weg, oder? Das können wir
zum ersten Mal.
Divisionssieg wird es nicht
durch
werden.
Durch die Niederlage sind sie da jetzt einfach weg und sie haben aktuell eine Playoff-Chance von 50%. Das bedeutet, dass wenn sie dieses Spiel gegen die Colts in der AFC verlieren, wird das logischerweise geringer. Es besteht die Gefahr, dass die Kansas City Chiefs gar nicht in die Playoffs kommen, Christoph. Es besteht wirklich die Gefahr.
Ja, die Gefahr besteht. Ich sehe es halt immer noch nicht.
Nee, ich auch nicht, das aber die Gefahr ist halt da.
Ja, ja, die
Alarm, die kann ich nicht, würden wir sagen.
Ja, die kann ich nicht wegdiskutieren. Was ich halt tatsächlich, oder was nicht in meinen Kopf will, dass sie einfach One-Score-Games nicht gewinnen. Dass sie dann 0 und 5 stehen.
Das ist crazy.
Letztes Jahr standen sie 12-0. Ja. Da haben sie alles gewonnen, wo auch klar war, das ist zu gut, aber es sind halt die Chiefs. Also
haben
irgendwie
gesagt,
doch nicht zu
gut. Mentalität und alles.
Ja, ne? Ja, bla, 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 was alles dann alles halt hier zusammenreimst. Aber ja. Du hattest gegen die Bills jetzt ein One-Score-Game, verlierst 21-28. Klar, ist Regular Season, da verlieren sie immer gegen die Bills. Aber da gab es am Ende in diese Interception von Mahomes. Und jetzt gegen die Broncos, da beim Stand von 19-19, was passiert mit dieser Offense? 3 and out.
Mhm.
Und das ist halt nicht Chiefs-like.
Nein.
Das ist halt nicht Chiefs-like. Dass sie dann mit dem Field Goal gewinnen, die Broncos, okay. Das passiert auch in so einem Divisionsduell, okay, who cares? Naja, who cares ist jetzt auch der falsche Ausdruck, natürlich tut es ihm weh. Aber dass du mit dem 3 and out vorher runtergehst, das ist brutal bei den Chiefs, weil ich eigentlich dachte, diese Kansas Offense ist ein bisschen überm Berg, aber da muss man ehrlicherweise sagen, von wegen.
Nee, das ist immer noch das Thema ist, und das ist, kann man ja dann einerseits positiv auslegen, andererseits negativ, dass sie keinen 100-Yard Receiver irgendwie haben und keinen 100-Yard Rusher pro Spiel, aber sie es auf mehreren Schultern verteilen. Und das ist natürlich auch eine Qualität und das erwarten wir auch irgendwo, muss man ehrlicherweise sagen, auch von Patrick Mahomes. Es hat auch, als Rashee Rice sein Debüt hatte in dieser Saison, in Woche, was war es, 7, glaube ich dann?
Ja, genau, der war 6 Spiele gesperrt, genau,
Woche 7 dann. Woche 7 und 8 auch, da sah das richtig gut aus, aber dann in den Spielen danach hat es wieder etwas abgenommen, rein im Passing-Game von Patrick Mahomes. Und sehr auffällig ist, und da sind wir wieder beim Thema Offensive Line, da gab es auch ein paar Verletzungen, da sind auch ein paar ausgefallen, da gab es ein paar Veränderungen, / Rotation. Patrick Mahomes hat nur einmal gewonnen, 4 Niederlagen, wenn er eben 25 oder mehrfach gepressured wurde als Quarterback. Die Colts pressuren am 8. höchsten, wenn es jetzt so mal anglizistisch richtig übersetzt ist, sind in den Top 10, was Sacks betrifft, was Quarterback-Hits betrifft. Sie haben 3 Spieler, die 30 oder mehr Quarterback-Pressures auf der Uhr haben. Das ist der Bestwert, der geteilte in der NFL. Worauf will ich hinaus? Mein Matchup für dieses Game of the Week Chiefs gegen Colts ist zum einen Mentalität der Chiefs, weil wenn sie verlieren, haben sie so viele Spiele verloren wie noch nie in der Mahomes-Era in einer Regular Season oder geteilt so viel.
Genau, einmal was vor zwei Jahren als 6 Niederlagen. Ja, auf jeden Fall hat er schon mal 6 Niederlagen. Ja, ich weiß, was du meinst.
Ja. Und das Zweite ist, diese Offense, Ball bewegen durch Patrick Mahomes gegen die Colts Defense, die in den Statistiken Top 10 ist, was Quarterback-Druck betrifft, das wird eine Aufgabe, auch wenn es ein Heimspiel ist für die Chiefs. Das müssen wir auch im Hinterkopf behalten. Aber das wird mein Matchup sein, auch wenn es nicht das Offensichtlichste ist oder vielleicht auch doch, weil es einfach Patrick Mahomes ist. Ich habe das Gefühl, dass die Colts ihnen tatsächlich etwas wegnehmen können, wenn sie den Ball nicht so gut wieder verteilen können und Travis Kelce nicht dauernd wieder 75 Millionen Mal anwerfen. Das ist mein Ding to watch für diese Partie.
Ehrlich gesagt, Mahomes wird aber über den Pressure der Colts lachen, weil er aus dem Spiel gegen die Broncos kommt. Deswegen alles, was danach kommt, wird ihn ein müdes Lächeln abverlangen. Nein, da kommt natürlich Pressure von den Colts, aber wenn du jetzt die Broncos gespielt hast, kannst du darauf, glaube ich, wirklich, kannst du über jeden lachen, weil einfach die Broncos brutal sind. Was schon auffällig war im Spiel gegen Denver, viel Quick Game, kurze Pässe, viel auch zur Seite, hinter die Line of Scrimmage eigentlich und dann eben was kreieren, hat so lala funktioniert, um ehrlich zu sein. Wenn die Colts Quick Game verteidigen, sind sie nur Nummer 29 in der Pressure Rate. Also bekommen sie nicht viel Pressure auf den Quarterback hin. Ist jetzt mal ein gutes Zeichen an sich für Patrick Mahomes. Lassen auf der anderen Seite aber nur 5,4 Yards per Play zu. Das ist der viertbeste Wert. Also spricht dann wieder für die Colts. Vielleicht machen sie gar nicht so viel Pressure, sondern stoppen dann einfach die Gegenspieler. Ja, bin ich schon auch bei dir, dass es natürlich wichtig sein wird, was Mahomes macht, weil mein Gefühl ist, es hängt wieder alles von Patrick Mahomes ab. Entweder es sind diese kurzen, schnellen Pässe eben behind the line of scrimmage und dann macht mal, oder wie du sagst, Travis Kelce durch die Mitte oder halt dann tiefe Dinge, die aber halt gegen die Broncos gar nicht angekommen sind. Und da war jetzt kein Pat Surtain mit dabei, das höchste Gefühl war dann eine PI von Riley Moss.
Riley Moss, ja. Ein rotes Tuch, ein orangenes Tuch für alle Broncos-Fans mit den meisten Pass-Interference-Strafen in der Defense der Liga.
Kurze Quizfrage an dich, Mahomes. Was denkst du, wie viel Prozent war es Pässe von ihm in dem Spiel? Also Pässe oder Laufspiel gegen die Broncos? Wie oft musste er werfen in Prozent?
Du meinst jetzt vom Play-Calling, Pass oder Lauf oder was meinst du?
Genau,
jetzt?
Also wenn wir ja 50-50 sagen, Lauf und Pass, wo war da dann das Verhältnis jetzt gegen die Broncos?
60-40.
Oh, oh. 77,4 wow. Pass-Plays.
Krass.
Ja. Klares Season-High. In Woche 1 waren es mal 70% gegen die Chargers. Also es war so
77. Crazy.
Patrick, mach's bitte. Ja. Zauber für uns. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass das Laufspiel halt nicht.
Genau.
Diese aber Trading Deadline wird sie, glaube ich, ewig verfolgen. Gib doch diesen verdammten Third-Round-Pick für Brees Hall ab. Scheiß auf den Third-Round-Pick, wenn Patrick Mahomes dein Quarterback ist und du scheiß auf die Zukunft.
Ja.
Das hier und heute ist deine Zukunft.
Ja, das stimmt.
Das verstehe ich nicht. Ich glaube, das werden sie noch so bereuen, nicht noch sich einen Running Back geholt zu haben.
Ja, das kann durchaus sein. War ja mein Hot Take auch tatsächlich. Danke nochmal. Ich bin da, also was halt auch, und das ist ja meine Lieblingsstatistik mit dieser Completion Percentage, der hat den Karriere-Tiefstwert under pressure von 39% angekommener Pässe. Das ist der drittschlechteste Wert in dieser NFL-Saison von einem Patrick Mahomes, der das eigentlich immer, wir können uns erinnern, im Playoffs gegen die Jaguars, wo er verletzt war, auf einem Bein gespielt hat. Der Druck kommt von den Jaguars und der wirft den Ball trotzdem, bringt ihn perfekt an und so weiter und so fort. Das ist alles so ein bisschen abhanden gekommen. Und was das Ganze halt interessant macht, ist, dass er immer noch bei Scrambles die klar meisten Yards hat.
Ja, das darf halt echt auch nicht sein.
Pass und Lauf, also das muss man schon mal sagen. Und das gebe ich dir mit, das darf nicht sein, aber sie kriegen es halt außerhalb der Red Zone, das Laufspiel, nicht hin. Weil in der Red Zone, wenn die an der 11 sind, an der 10, von mir ist auch schon an der 15, Kareem Hunt dreimal, tack,
genau, Touchdown. Dafür ist Kareem Hunt aber da. Genau. Für sowas, Bulldozern.
Richtig. Aber der Rest halt eben nicht, was beim Receiver-Core, finde ich, gut ist oder okay ist, wenn du keinen 100-Yard-Rusher, keinen Superstar hast, weil dann kannst du es gut verteilen und da haben sie ja auch gute Leute. Es wirkt aber einfach so, dass Patrick Mahomes, sobald ein bisschen mehr Pressure kommt, damit einfach Probleme hat mit im Zusammenspiel mit dieser Offensive Line. Und wenn du aber keinen 100-Yard-Rusher dann hast, und da sehe ich das große Problem, dann kriegst du halt auch, wie du es richtig sagst, 77% ist völlig irre, dann kriegst du eben da auch keinen Druck weg, so blöd es klingen mag.
Ja, am Ende ist halt dann doch wieder dein Quarterback, dem du das komplette Spiel in die Hände legst. Pacheco soll wohl dann am Mittwoch trainieren. Wenn wir aufnehmen, gibt es noch kein Update. Der könnte vielleicht wieder dabei sein, hatte sich ja in Woche 9 verletzt. War jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht gut genug. Mahomes ist eben noch der beste Kansas City Rusher. Das ist nach Woche 11 kein gutes Zeichen. Kareem Hunt ist halt limitiert in der Red Zone. Genau, wenn er Kopf runter machen kann, der geht halt durch die Mitte, aber der bringt jetzt auch keine Outside-Zone-Runs oder irgendwas dergleichen. Die Colts stellen die Box relativ wenig zu, brauchen sie auch gar nicht, brauchen sie in dem Matchup eigentlich schon gar nicht mehr. Ich glaube, das wird für die Colts nicht so das ganz große Problem sein, weil sie die Mitte, sie können es einfach ganz normal spielen.
Und das ist halt gegen Chiefs eigentlich schlecht, wenn du ganz normal spielen kannst.
Dass du es einfach ganz normal angehst und da jetzt nicht sagst, oh, da kommt aber Breece Hall noch, den sie sich ertradet haben, da müssen wir uns, oder halt auf der anderen Seite Jonathan Taylor, das ist nämlich schon ein wandelndes Mismatch hier eigentlich für jedes Team, wenn man ehrlich sind.
Ja, auf der einen Seite liegt natürlich die Chance immer noch für die Chiefs auch da im Passing Game, weil, das haben wir auch gesprochen vor dem Berlin-Spiel, deswegen haben sie auch Sauce Gardner geholt, statistisch sind sie da immer noch schwach in den Pass-Yards pro Spiel, die Indianapolis Colts Defense, und haben vor allen Dingen auch die zweitmeisten 10 oder mehr Air-Yard-Completions zugelassen. Das heißt, das ist dann auch eine Option für Patrick Mahomes. Aber vieles steht für mich mit diesem Matchup Patrick Mahomes unter Druck gegen die Colts Defense, auch wenn die Secondary da ein bisschen schwächer ist. Aber wie gesagt, Sauce Gardner hat ja vielleicht auch noch ein Wörtchen mitzureden da in diesem Duell. Hast du
DeForest Buckner übrigens ist natürlich weiter nicht mit dabei. Der wurde auf IA gesetzt vom Deutschlandspiel, nur der fehlt natürlich in der Interior Line Defensive Interior Line bei den Colts. Der tut weh, aber trotzdem, glaube ich, sind sie da stark genug, um den Lauf gestoppt zu bekommen, egal ob Pacheco zurückkommt oder nicht.
Und dann kommen wir noch mit einer Frage meinerseits an dich mit dem offensichtlichsten Matchup, weil es immer ein Matchup ist, wenn dieser Typ auf dem Platz steht, MVP-Kandidat Jonathan Taylor. Rushing Yard Leader, Rushing Touchdown Leader dieser Liga, kommt aus der Bye Week, kommt von 3 Touchdowns. Wie siehst du da das Matchup gegen die Chiefs, die ja, sag ich mal, gegen den Lauf, ich glaube um die 100 Yards oder sowas lassen sie zu, eigentlich ganz gut ausschauen in der Defense.
Das war das Thema, dass sie eigentlich gegen Running Backs guten Job machen, dann wurden sie von Cook zum ersten Mal seit Urzeiten mal wieder so geschlagen, dass ein Running Back 100 Yards hatte. Ehrlich gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, wie sie Jonathan Taylor in der Form stoppen wollen. Ich meine, Steve Spagnuolo wird sich irgendwas überlegen. Das hängt dann vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, wie es gegen Daniel Jones laufen wird. Der war jetzt schon auch in Berlin wieder fehleranfälliger. Also in den letzten 2 Spielen jetzt mit 4 Interceptions und 3 Fumbles lost. Daniel Jones, das sind jetzt keine ganz, ganz guten Zahlen. Das
sind schlechte Zeiten aktuell, ja.
Könnte schon sein, dass zum Beispiel Spagnuolo einfach ihn mehr blitzen lässt, dementsprechend auch weniger Platz ist. Auf der anderen Seite läuft dann Taylor außenrum. Also siehst du es irgendwie, dass Taylor gestoppt wird in dem Matchup? Ich ehrlich gesagt nicht, weil wenn's, nee. Das ist so ein bisschen, da denke ich halt sofort an Cook, wie die Bills das gegen die Chiefs gemacht haben. Und in der Form sehe ich es eigentlich ähnlich bei Taylor, weil der Inside-Outside überall Top-Zahlen hat.
Die Bills haben halt verschiedene Sets gespielt, auch natürlich immer mit den Titans auch auf dem Platz, das muss man schon nochmal beachten, aber verschiedene Ausrichtungen der Sets mit James Cook über die Mitte, über A-Gap, B-Gap, links, rechts, das war sehr, sehr ausbalanciert und unterschiedlich und da hatten die Chiefs tatsächlich Probleme, deswegen sehe ich das genauso wie du, ich glaube, er kann nicht gestoppt werden, habe mir aber, während du das gerade auch nochmal gesagt hast, in meinem Kopf schon die Frage zusammengestellt, für mich selber als auch für dich, wenn man das jetzt mal runterbrechen wollen würde. Wir haben über Patrick Mahomes gesprochen, mit dem Pressure, wo wir sagen, die Colts Defense. Wir haben über Daniel Jones gesprochen, ganz kurz. Können wir gleich nochmal ein bisschen ausführlicher werden, wenn du magst. Aber mit seinen Fehlern in den letzten Wochen. Das heißt, wenn beide Quarterbacks aktuell mit ihren Problemchen, die sie mitschleppen, jeder hat einen Koffer zu tragen und die aktuell ja auch, dann sind die Colts bevorteilt, weil die Chiefs, du hast es ja gerade angesprochen, kein Laufspiel haben und die Indianapolis Colts haben einfach fucking Jonathan Taylor. Dann sind die Colts tatsächlich Favorit im Arrowhead.
Fragezeichen. So gesehen alles, ja. Es sind halt dann trotzdem die Chiefs, es ist trotzdem ein Heimspiel, es ist trotzdem Andy Reid, es ist trotzdem Steve Spagnuolo. Soweit bin ich noch nicht einfach Matchups dann. Ich weiß, was du meinst. Ganz grundsätzlich, wenn du auf die nackten Zahlen schaust, was man sich so anschaut.
Ja, wenn JT nicht zu stoppen ist, verlieren. Wenn JT nicht zu stoppen ist, gewinnst du das Spiel.
Das sehr wahrscheinlich. Genau. Und ich meine, die hatten selbst die Steelers fast in der Tasche mit 6 Turnover. Ja. Das sollten sie sich gegen die Chiefs jetzt nicht erlauben. So ehrlich sollte man sein. Aber auch die Falcons, ehrlich gesagt, war das Spiel ja auch knapp in Berlin, als es eigentlich hätte sein müssen aus Colts Sicht. Weil ich noch gesagt habe, mit diesem Blitz-Heavy-Ansatz, das hatten ja die Falcons in Berlin.
Ja,
stimmt. Die haben ihn ja oft geblitzt, weil sie viel, viel blitzen. Da hat er auch jetzt keine großartigen Fehler gemacht. Der wurde 5-mal gesackt. Ehrlich gesagt finde ich da den Pass-Rush aber bei den Falcons besser als das, was wir von den Chiefs im Moment sehen. Die letzten Wochen finde ich nicht so geil, was gerade die D-Line spielt. Mhm. Chris Jones, ich meine, der kennt es nicht anders als gegen Double Teams, aber finde ich keine gute Saison. Kalafdis fand ich am Anfang sehr auffällig, wo ich mir dachte, okay, deswegen diesen schon teuren Vertrag, aber noch nicht so diesen High-End-Vertrag. Gefällt mir zuletzt auch nicht mehr so. Und dann sind es nicht mehr viele an qualitativ hochwertigen Spielern der D-Line.
Das stimmt, ja.
Und wenn du eben bedenken musst, dass Taylor dich halt trotzdem zugrunde richten kann mit seinen Läufen. Inside wie outside, eigentlich egal welche Richtung, der kann über dich drüber fliegen.
Ja, da gebe ich dir recht. Ich habe ja das Spiel gegen die Bills kommentiert und das ist ja genau das, was bei mir hängen geblieben ist. Dass sie da zu wenig an der Line of Scrimmage präsent waren, wenn man das jetzt mal so sagen kann. Wird im Football, glaube ich, nie so betitelt, aber so
trifft es schon gut. Ja. Weil halt die O-Line der Colts auch gut ist, dann sei da mal präsent. Du musst echt einiges stoppen. Also du musst diese O-Line schlagen, die wirklich gut ist. Da kommt Jonathan Taylor auf dich zugerannt. Daniel Jones, wenn er jetzt keine Fehler macht, ist das in diesem Jahr grundsolide. Und sie haben ja selbst mit hohen Turnover-Zahlen schon Spiele zumindest kompetitiv gehalten. Gewonnen haben sie dann nicht gegen die Steelers. Also rein vom Papier her Colts, aber mein Kopf sagt mir irgendwie Vorsicht vor den Chiefs.
Es ist ein Heimspiel und da hast du vollkommen recht, das gilt es zu beobachten. Wird natürlich auch bei uns laufen am Sonntag als Teil der deutschen NFL-Konferenz. Christoph Stadler wird das Ganze kommentieren in der Konferenz. Kann ich hier
da freue mich tatsächlich. Ich hoffe, ich kann mehr hinschauen als letzten Sonntag. Oder mehr ansehbaren Football.
Ja, da können wir mal aus dem Nähkästchen plaudern. Vielleicht für alle, die die-hard Endzone- und Konferenz-Fans sind und zugucken. Christoph war, glaube ich, im ersten Viertel erst in der 8. Minute oder so mal irgendwie
völlig zu Recht
zu hören. Oder so. Das
war dann wirklich. Ich wurde ja einmal nochmal draufgenommen, wo ich dann selber schon gesagt habe, komm, lass uns woanders Wrestling gehen, weil also das war wirklich so schlecht von den Chargers.
Egal.
Gut für die Chiefs aus der Division.
Ja, das
aber
stimmt.
Gott, war das schlecht.
Lass uns lieber in die Zukunft gucken, wo ich noch eins mitgeben kann, weil ich jetzt nochmal währenddessen, wir zeichnen ja Mittwochabend auf, nachgeschaut habe. Für euch, wo ihr es jetzt hört, am heutigen Donnerstag wird Aaron Rodgers aufs Trainingsfeld gehen und versuchen zu trainieren. Okay. Das heißt, man kann damit rechnen, dass der wahrscheinlich spielen wird, sollte er jetzt nicht brutale Schmerzen haben. Es ist ja auch nicht die Wurfhand, also schaut ganz gut aus. Was haben wir denn sonst für euch? Wir haben Thursday Night Football, haben wir länger drüber gesprochen, also in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 2.15 Uhr die Bills zu Gast bei den Texans. Dann haben wir um 18.30 Uhr die deutsche NFL-Konferenz mit Special Guest. Zum einen Christoph Stadler bei Colts gegen Chiefs, aber wir haben Ex-Nationalspieler, jetzt fast gesagt, ich bin noch im Länderspielmodus, Ex-NFL-Spieler David Bader zu Gast. Der wird im Vorlauf mit dabei sein und wird dann im späten Slot auch ein Spiel kommentieren. Die Eagles gegen die Cowboys wird er machen. Kennt sich ja in der NFC East ganz gut aus. Freue ich mich sehr drauf auf den,
ja,
auf den
ehemaliger Spieler von den Commanders, ja lange dann bei den Lions, wo man die Hoffnung hatte, vielleicht durch die Verletzungen kommt er rein, um sie dann selber zu verletzen.
Ja, das war echt.
Und dann muss er leider seine Karriere jetzt ja dann auch beenden. Schade, schade, schade. Aber schön jetzt in dem Fall, dass er dann bei uns zu Gast sein wird.
Absolut. Also Sonntag ab 18.30 Uhr Pflicht für euch. Die Einzelspiele sind dann auch Colts bei den Chiefs um 19 Uhr und um 22.25 Uhr Falcons bei den Saints. Sunday Night Football, die Bucks bei den Rams. Finde ich auch ein sehr interessantes Spiel, weil die Rams einfach überragend sind, haben auch das Spitzenspiel gegen die Seahawks gewonnen, so ja, souverän, würde ich jetzt mal sagen, nicht mehr so spektakulär wie davor, aber souverän. Und dann haben wir Monday Night Football mit Bryce Young, der den Franchise-Rekord bei den Panthers aufgestellt hat, auch NFC Offensive Player der Woche geworden ist bei den San Francisco 49ers.
Muss gerade mal schauen, wer macht.
Wichtiges Duell tatsächlich auch, ne? In der Hand Teams, die Panthers und die Niners. Also es ist ein ganz wichtiges Spiel tatsächlich.
Carolina haben sich jetzt aber auch mal so ein Primetime-Game verdient, würde ich behaupten, oder?
Absolut, absolut. Bryce Young Believer bin ich von Stunde 1. Oder zumindest seit Woche 9 letzte Saison.
Ich finde es nicht so schnell. Wer macht denn das Einzelspiel von Colts Chiefs? Kann ich mir da die Aufzeichnungen abgreifen? Wobei, ich habe es jetzt für heute auch schon mir angeschaut, also von dem her.
Das kann ich dir jetzt auf die Schnelle leider nicht sagen.
Ich versuche es gerade rauszufinden, aber es ist so viel an Listen.
Was wir
ich weiß nicht mal, was für ein Datum es ist. Was ist es für ein Datum dann am Sonntag?
Ja. Das Datum ist der 23.11.
23.
Ich kann es leider nicht öffnen. Ich bin an einem anderen. Aber in der Zeit kann ich euch sagen, Bundesliga-Konferenz haben wir, Champions-League-Konferenz haben wir, Länderspiele haben wir gehabt, Darts gibt's jetzt dann auch bald eine Konferenz, Golfen läuft bei uns, College-Football, die NFL rauf und runter,
La Flo Liga, Serie A.
Ah ja, guck mal. Ich habe kurz überbrückt.
Liebe Flo. Ja, also, das war jetzt eigentlich schon private Zeit.
Ja, sehr gut. Also, dann euch weiter eine schöne Woche. Viel Spaß mit Woche 12. Wir hoffen, wir haben uns gut vorbereitet und dann hören wir uns spätestens Sonntag oder dann nächste Woche hier wieder bei Endzone der Zone NFL Talk. Danke dir,
Christoph. Travis Kelce, over under 90 Yards, Receiving Yards?
Ja, ja.
Ne, over under ist ja oder nein. Also,
ach so.
Over oder under, da kann man nicht ja antworten.
Ich bleib bei ja.
Over.
Ich sag over.
Over, ich out. Auch. Ich glaube es auch, dass der wird, den würde ich aufstellen bei Fantasy.
Okay, in diesem Sinne, Podcast over.
Ja, Fantasy brauche ich mit dir nicht reden.
Endzone. Der DAZN NFL Talk wurde präsentiert von Discover Airlines.